Folge 138, liebe Advantagerinnen und liebe Patreons, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich begrüße Daniel Masur zur neuen Podcast-Folge. Guten Morgen, darf ich sagen, Wolli.
Guten Morgen, Yannick. Sind ja hier schon Eurosport-Zeiten. Wir passen uns dem Rhythmus der Australian Open an und sind jetzt hier auch an einem Samstagmorgen noch vor 9 Uhr bei der Aufnahme. Sensationell.
Matchball Masur, MM.
Das ist ja leider schon vergeben, aber trotzdem finde ich es cool, dass wir hier so aktuell am Ball bleiben und die nächste Folge auch zeitig aufnehmen, um den Zuhörern wieder was Neues zu liefern.
Definitiv, es ist Samstagmorgen, der 18. Januar. Wir sind am Ende der ersten Woche des Hauptfelds der Australian Open und wollen heute ein bisschen die erste Woche rekapitulieren, unsere Erkenntnisse der ersten Woche mit euch teilen. Da haben wir Spannendes vor und natürlich auch über unsere persönliche Situation sprechen und werden dann je nach Ereignissen in der zweiten Woche schauen, dass wir da vielleicht auch nochmal zusammenkommen oder was aufnehmen. Hängt natürlich auch mit den Erfolgen der verbliebenen deutschen Spielern zusammen, allen voran Alexander Zverev, der in der vierten Runde steht, was ja zu erwarten war, was sein Anspruch ist, und Eva Liss, und das war ja alles andere als zu erwarten, nachdem sie, und wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, in der letzten Quali-Runde ausgeschieden war und erst ganz kurz vor Hauptfeldbeginn, wenige Minuten als Lucky Loserin, noch nachgerückt ist und jetzt sensationell im Achtelfinale steht. Das ist die neueste Erkenntnis aus der Nacht, worüber wir gleich sprechen werden, hat in drei Sätzen gewonnen. Das ist eine der Geschichten der ersten Woche, aber dazu später mehr. Vielen Dank an dieser Stelle für die Rückmeldung zur aktuellen Folge, zu den Aufrufzahlen der aktuellen Folge. Das gibt uns Mut und Energie und vor allem auch Motivation. Wolli, was ich zuerst wissen will, wir haben ja relativ viel über Jetlag gesprochen, zu Recht in der letzten Woche. Und ich habe dir am Schluss gewünscht, eine gute Energie und schnelle Anpassung an die deutschen Umstände für eine gute Trainingswoche. Hat das einigermaßen geklappt?
Das hat jetzt, wo wir eine Woche weiter sind, ganz gut geklappt. Ich habe wirklich gemerkt, wie es von Tag zu Tag ein bisschen besser wurde. Am Anfang war ich wirklich extrem geplättet. Hatte mich ja das erste Mal so richtig umgehauen mit der Zeitumstellung. Aber ja, jetzt gegen Ende der Woche habe ich wieder Energie getankt, bin aber trotzdem ein bisschen kurz gekommen mit der Vorbereitung für mein eigentlich anstehendes Turnier in Frankreich nächste Woche. Da hätte ich Quali beim Challenger gespielt, beim 125.000er, habe mich dann mit meinem Team beraten und entschieden, das Turnier nicht zu spielen, weil wir früh im Jahr sind und ich dieses Jahr auch nach Möglichkeit, der Turnierkalender ist ja so eng getaktet und man wird immer gedrängt zu spielen, nach Möglichkeit ein bisschen ausgewählter zu spielen, ein bisschen besser vorbereitet zu spielen. Und habe mich dann dazu entschieden, das Turnier abzusagen und die nächste Woche nochmal als Trainingswoche zu nutzen, einfach aus dem Grund, weil ich das Gefühl hatte, ich habe diese Woche nicht den Umfang unterbringen können aufgrund meiner körperlichen Verfassung nach der Ankunft, dass mir einfach eine Woche Training nochmal extrem gut tun würde und ich einfach ja mit 80% spielbereit, aber nicht mit einer Überzeugung, dass ich jetzt bereit bin, wirklich weit in die Turnierwoche reinzuspielen. Da wollte ich einfach nicht hinfahren. Das habe ich oft genug gemacht und mir die Möglichkeit gegeben, quasi, dass es auch mal irgendwie unerwartet gut läuft. Aber zum jetzigen Zeitpunkt der Saison habe ich gesagt, nee, trainiere lieber nochmal 7-8 Tage in Ruhe. Wer weiß, wie oft das diese Saison noch vorkommt, dass du das nochmal so nachjustieren kannst. Und dann werde ich in Koblenz beim Challenger in Deutschland das erste Mal wieder quasi im Turniergeschehen aufschlagen. Hab dort auch eine Wildcard bekommen mit einem deutschen Youngster, mit Max Schönhaus, der bei den Junioren Wimbledon im Doppel auch sehr, sehr erfolgreich gespielt hat. Und ja, hab da das Angebot bekommen quasi, mit ihm anzutreten, habe dann nicht lange überlegen müssen, weil ich da auch eigentlich ein großer Freund von bin, wenn, sage ich mal, erfahrenere Spieler den Jungen ein bisschen helfen können. Also Ich hoffe, ich kann ihm ein bisschen helfen, aber du weißt, was ich meine. Also ich hätte mir, glaube ich, früher auch gewünscht, dass ältere Spieler mich mal ein bisschen an die Hand nehmen, mir vielleicht die Möglichkeit geben, Erfahrungen zu sammeln auf einem höheren Niveau, mit mir Doppelspielen, hätte ich mich immer drüber gefreut. Deswegen versuche ich das an der Stelle halt auch hier und da zurückzugeben, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet. Deswegen habe ich da extrem viel Bock drauf. Und hoffe, dass wir da auch ein erfolgreiches Turnier im Doppel und auch ich im Einzel habe.
Die Wildcard ist im Doppel, im Einzel warst du letzte Woche noch einen Platz raus. Hat sich das mittlerweile auf natürliche Art und Weise selektiert?
die natürliche Selektion hat noch nicht zugeschlagen. Nee, aber die Anmeldelisten, die fangen erst an, sich zu bewegen, wenn es Richtung Turnier geht. Jetzt ist da noch kompletter Stillstand, aber die Chance, dass ich da reinkomme, ist eigentlich bei, ja, deutlich über 90%, würde ich sagen. Deswegen mache ich mir da eigentlich keine Gedanken und rechne fest mit dem Hauptfeld.
Podcast-Hörerin in der Nähe und Umgebung von Koblenz, Rheinland-Pfalz, Rheinhessen, macht euch auf den Weg. Ich werde auch da sein. Dann könnt ihr uns gerne auch natürlich ansprechen. Wally, das war ja so ein bisschen auch deine, du hast es angedeutet, deine Erkenntnis aus dem vergangenen Jahr, dass du da selektierter antreten willst. Du hast es jetzt beschlossen, tat das Sportlerherz dann trotzdem ein bisschen weh, weil man will ja irgendwie, du hast es ja auch in einer der letzten Folgen im Jahr 24 beschrieben, dass man ja immer so ein bisschen wie ein Getriebener im Profizirkus wirkt, weil man dann die Ergebnisse der anderen sieht und die Weltranglisten sich bewegen sieht und dann so ein bisschen unterschwellig den Druck verspürt, Punkte sammeln zu müssen.
Ja, voll. Also es ist halt immer die Frage, ob man das Gefühl hat, man braucht mehr Chancen bei Turnieren, um anzutreten und Punkte zu sammeln, oder man muss an seinem spielerischen Level arbeiten. Und bei mir ist es halt gerade eher Letzteres. Das habe ich ja in den letzten Folgen auch hier und wieder mal gesagt, als wir drüber gesprochen haben, dass ich das Gefühl hatte, dass letzte Saison es nicht daran gelegen hat, sich zu wenig Turniere oder zu wenig Möglichkeiten und zu oft schlechte Auslosungen hatte, sondern dass ich einfach hätte ein besseres Level spielen müssen. Und das war ein Vorsatz, wie gesagt, für dieses Jahr. Ich möchte mehr Trainingsphasen einbauen, um mein spielerisches Level mich jetzt noch weiterzuentwickeln. Wir sehen es ja auch jetzt gerade an Monfils, der mit 38 nochmal ein Hoch hat und was für eins. Und deswegen versuche ich da einfach eine Prio auch drauf zu setzen, dass ich nicht immer Turniere spiele und irgendwelchen Punkten hinterherjage, sondern versuche einfach meine spielerischen Fähigkeiten zu erhöhen und dann hoffentlich auch mit weniger Turnieren mehr Punkte mache.
Du hast dein Team angesprochen. Wer ist da so gerade, wer hat da so ein bisschen ein Auge auf dich?
Das ist Lars Übel von der Tennisseite mit Benjamin Benedikta, der jetzt auch DTB-Trainer ist, und dann Jonathan Januschke von der Physio and Performance Base in Oberhaching halt, was den Athletik-Part angeht, meine ich.
Gut, dann bin ich sehr gespannt auf Koblenz, ich werde da sein. Soll ich da als Journalist auftreten oder als Mentaltrainer oder als Podcast-Host oder als Fan? Das kann ich gar nicht, das Letzte.
Ich würde sagen, als du selbst, du bringst einfach deinen Fähigkeitenkoffer mit. Und je nach Situation, weiß nicht, am Eingang ist wahrscheinlich Journalist am besten, dann wirst du durchgelassen. In Gesprächen dann wahrscheinlich Podcaster. Und genau, also so, du musst dich immer anpassen. Hast ja alles.
Also was ich tatsächlich seit 2017 auf keinem professionellen Tennisturnier gemacht habe, ist geklatscht.
Ja, du brauchst auch nicht oft klatschen, nur wenn mein Gegner Doppelfehler macht.
Okay.
Dann.
Eine meiner ersten Erfahrungen als ganz junger professioneller Journalist war in der Sparte mit Klatschen und Zurückhaltung und so weiter. Ich hatte es ja schon öfter erwähnt, dass ich keine Chefs hatte, die so ähnlich wie du es beschrieben hast, die so wirklich mich zur Seite genommen haben vor meinen ersten Reisen bei Slams und großen Turnieren, so nach dem Motto, das und das sind die Kollegen, mit denen musst du dich so und so verhalten, auf der Pressetribüne machst du das und das nicht. Bei den Pressekonferenzen hältst du dich vielleicht am Anfang mal ein bisschen zurück, damit die erfahrenen Journalisten nicht denken, du bist so und so. Ich musste das leider alles selbst so ein bisschen kennenlernen und ich hatte so diese Sturm- und Drangphase, aber vielleicht kennst du das auch oder vielleicht kennt ihr das da draußen auch in euren Sparten, je nachdem, was ihr beruflich macht. Ihr werdet irgendwann losgelassen zu einer Sache, die ihr unbedingt machen wolltet und dann seid ihr so nervös und wollt auch zeigen, dass ihr das könnt, damit, dass ihr dahin gehört, dass ihr zu viel macht. So war ich bei den Australian Open 2018. Keine Ahnung, ich habe halt die ersten Pressekonferenzen komplett durchgefragt. Zu viel und auch zu intensiv und so, dass alle Arrivierten halt erstmal gedacht haben, okay, wer ist das jetzt? Was ist das für eine Spezies? So. Und aber weil ich so voller Euphorie war und unbedingt beweisen musste, dass ich dahin gehöre, so. Und dann auf der Pressetribüne habe ich mich aber tatsächlich zurückgehalten, weil das Gehen hatte ich schon immer so irgendwie auf natürliche Art und Weise in mir drin, so Journalist sein, Neutralität, Berichterstattung. Und dann war 2018 aus den Open Halbfinale Angelique Kerber gegen Simona Halep und da war ein rumänischer Journalist, Wolli, auf der Pressetribüne mit Rumänien-Flagge. Weiß gar nicht, ob ich das hier jemals schon erzählt habe. Und ich war so komplett so, okay, gehörte, ist das ein Fan, hat er sich verirrt? Und dann habe ich aber die Akkreditierung gesehen. Und dann hat er bei jedem Punkt geklatscht und vamos auf Ukraine, auch auf Rumänisch. Und dann haben die den irgendwann nach einem Satz tatsächlich rausbegleitet, weil das wirklich viel zu krass war. Und eine Woche später war ich beim Davis Cup in Brisbane, Deutschland gegen Australien. Und da war ein erfahrener deutscher Journalist, der andere deutschsprachige Journalisten relativ deutlich darauf hingewiesen hat, wenn sie zu euphorisch da irgendwie auch nur Gesten gemacht haben, dass das deutsche Team jetzt einen Punkt macht oder so weiter. Das waren so ein bisschen meine ersten Erfahrungen auf dem Gebiet. Aber mit dir, also für dich habe ich jetzt so viel Empathie, dass mir eigentlich dieses journalistische Gehen egal sein sollte.
Ja, du wirst ja auch da im ausverkauften Stadion wirst du auch nicht groß auffallen, wenn du dich irgendwo an die Seite setzt und ein bisschen hier und da mal klatscht.
Aber da ist doch relativ viel los, oder? Koblenz wird doch gut angenommen, oder sehe ich das falsch?
Ja, absolut. Also vor allen Dingen abends, die Matches, die dort stattfinden, da sind schon ein paar hundert auf jeden Fall da. Also zum Wochenende wird es auch, glaube ich, sehr, sehr voll. Nee, ist auch immer ein schönes Turnier. Ich meine, in Deutschland zu spielen ist ja immer gut.
Klar. Ich bin Challenger sehr unerfahren. Also deswegen, ich bin sehr gespannt. Das machen wir dieses Jahr, glaube ich, auch öfter. Habe ich auch Bock drauf. Und dann schauen wir mal. Aber ich glaube, also ich werde mich einfach mal darauf einlassen und gucken, wie ich mich mitreißen lasse. Weil ich habe ja schon, was ich schon für Sachen auch gemacht habe, das habe ich letzte Folge gar nicht erzählt für dich. Dein Quali-Match in Auckland, du weißt es, das lief ja nirgendwo. Und das ist schon der größte Skandal. Wie kann man kein ATP 250 Quali-Match irgendwo sehen?
Ja, das wird nie irgendwo übertragen. Ich weiß auch nicht, ob das an den Rechten liegt oder die da die Livestreams noch nicht aufgebaut haben. Also Quali bei großen Turnieren ist immer sehr, sehr schwierig zu sehen.
Was ein Quatsch. Und apropos, was ein Quatsch. Ich war in meinem Hotelzimmer in unter Schleißheim bei dem DTB-Kongress und du hast zwar gesagt, ja, es gibt keinen Stream und ich wollte dann, dachte so, nein, ich bin Investigativjournalist, ich finde schon irgendeinen russischen Stream, hab natürlich keinen gefunden und dann habe ich dich da auf Flashscore verfolgt und dann hast du den ersten Satz gewonnen, dann war es 2:30 und dann konnte ich nicht schlafen gehen. Dann habe ich dieses Elend 1,5 Stunden, hab mir eine Serie angeguckt und hab parallel am Handy aktualisiert, bis das vorbei war. Und dann war eine Lose-Lose-Situation. Es war 4:45, du hast verloren und ich war übertrieben müde und bin dann um 9 Uhr mit 3-3/4 Stunden Schlaf zum Kongress und habe die ganzen Selfies mit deinen Fans gemacht, ja.
Ja, aber was mich jetzt an der Story am meisten interessiert, was für eine Serie hast du geschaut?
Ich habe einen ganz großen Fehler gemacht, weil mein Credo, das habe ich dir, glaube ich, ja auch schon mal hier gesagt, ist, ich versuche immer keine Serien anzufangen, um die Kontrolle über mein Leben nicht zu verlieren. Weil als Selbstständiger das Geld muss reinkommen und Serien, die mich in den Bann ziehen, und das kennen wahrscheinlich viele da draußen, haben zur Folge, dass man dann eine Folge zu lang schaut und irgendwann ist es 2 Uhr nachts und dann kommt man morgens vielleicht eine Stunde später raus und alles verschiebt sich und dann kriegt man Hass und so. Deswegen versuche ich das immer zu vermeiden. Und ich habe irgendwo so zwischen den Jahren angefangen und ich weiß, ich bin late to the party, aber ich habe angefangen aus einem Moment heraus, ohne große Erklärung, Prison Break zu gucken. Ich habe das nie geguckt.
Ja, super. Bist du noch bei der ersten Staffel, oder?
Nein, ich bin mit allem, was ich tue, das ist ja mein Problem. Ich bin halt sehr konsequent mit allem, was ich tue. Deswegen hab ich es auch beruflich dahin geschafft, aber im Privaten sind halt dann auch Dinge, die mich dann halt runterziehen. Ich traue mich gar nicht zu sagen. Also ich habe zwischen den Jahren angefangen, heute ist der 18. Januar und ich bin bei Folge 4, Staffel 3.
Ja, das hört sich eigentlich nur nach 3,5 Werktagen an, die du durchgeschaut hast, netto.
Also ich weiß nicht, wie du das als Profisportler machst, aber also ich gucke jetzt momentan meistens so zwischen 23 Uhr und 1 Uhr nachts immer so 2, 3 Folgen und teilweise am Tag vielleicht nochmal eine. Es war zwischenzeitlich zäh, also am Anfang geht's ja super und dann der Ausbruch, den guckt man auch sehr gern. Aber jetzt gerade die dritte Staffel, ich bin auch jemand, der sich sehr leicht ekelt. Und dieses Gefängnis in Panama ist für alle, die das sehen, es geht um einen Gefängnisausbruch erst in Amerika. Ein Bruder versucht, seinen unschuldigen Bruder aus dem Gefängnis rauszuschleusen, indem er sich selbst verhaften lässt. Long story short, Spoiler, die schaffen das. Und irgendwann später, also wenn ihr jetzt das noch gucken wollt, dann jetzt bitte 30, 40 Sekunden vorspulen. Und dann geht es halt immer so weiter. Dann fand ich, wird es ein bisschen langatmig. Und dann in der dritten Staffel sind sie ja dann in einem neuen Gefängnis in Panama. Und das ist so eklig, Wally. Boah, ich habe mehr, also ich kriege dann auch manchmal so einen Würgereiz. Ich muss dann manchmal ein bisschen vorspulen, wenn die da durch die Kanalisation, mir wird jetzt schon wieder schlecht, ich muss aufhören.
Ja, da musst du auch dann aufpassen beim nächsten Davis Cup Auswärtsspiel, was du dann in dem Land schreibst, nicht, dass du da selber noch reinkommst.
Ja. Das habe ich, glaube ich, nee, das werde ich jetzt hier nicht on air sagen, was mir in Ungarn passiert ist. Oder habe ich das sogar hier mal erklärt? Nee, aber das habe ich dir privat erklärt. Aber ja, in dem einen oder anderen Land, das nicht mehr so die freie Presse hat wie Ungarn, habe ich auch schon letztes Jahr, das ist jetzt ein Jahr her, unschöne Sachen erlebt. Deutschland spielt übrigens, an der Stelle mal kurz, um mal wieder zu Tennis zu kommen, Deutschland spielt in Litauen gegen Israel aufgrund der politisch angespannten Situation, wisst ihr natürlich alle, der Konflikt zwischen Israel und Gaza. Jetzt zum Glück gibt es eine Waffenruhe, mehr oder minder nach langen Verhandlungen, aber die Situation ist nicht so, dass man die Sicherheit zu 100% gewährleisten kann und deswegen findet das Heimspiel nicht in Israel statt. Ist natürlich aus deutscher Sicht blöd, weil da muss man kein Prophet sein, vor relativ leeren Rängen stattfinden wird, weil natürlich weder viele deutsche Fans als auch viele israelische Fans den langen und auch nicht so billigen Weg nach Litauen finden werden. Ja, und ich werde auch nicht hin fliegen.
Ja. Ja, ich war schon mal da, da gab es mal einen Challenger.
An Ort und Stelle, wo es
gespielt wird? Ja, genau, das muss da sein. Das ist ein echt schöner Center Court, sehr, sehr modern, coole Anlage. Ist natürlich alles in der Halle. Und auch relativ unterbewertetes Land und auch Stadt, wenn man halt noch nicht da war. Weil, muss ja auch ehrlich sagen, so schnell zieht es einen da nicht hin. Also es gibt halt viele Urlaubsdestinationen in Europa, die jetzt erstmal weiter oben sind. Aber ich war sehr, sehr positiv überrascht. Ich habe es da sehr, sehr gemocht und hat mich auch, ja, nicht komplett überrascht, dass auch eine Davis Cup Partie dorthin verlegt wird, weil die Spielbedingungen sehr, sehr angenehm sind und es eine sehr moderne, gute Halle ist. Genau. Und so weit ist es ja jetzt auch nicht von der Flugstundenzeit her. Ich meine, okay, ich komme jetzt gerade aus Neuseeland, da ist alles relativ nah, aber man ist ja relativ schnell auch dort, genau.
Maxi Matara wurde am Freitag, den 17.01. noch als 5. Spieler nachnominiert und damit ist das Aufgebot komplett. Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, die beiden Doppelspezialisten, Tim Pütz und Kevin Kravitz und Maxi Matara bilden das Team, das, wenn nichts komplett Unvorhersehbares passiert, als großer Favorit da in das Match geht und das auch, dass es die gute Nachricht schaffen sollte, aber natürlich mit der nötigen Konzentration. Ich muss aber noch mal ganz kurz zurückkommen zu Prison Break oder zu Serien allgemein. Wie machst du das als Leistungssportler? Gönnst du dir teilweise Serien oder versuchst du dich auch vor sowas zu schützen?
Ich würde gerne mehr Serien schauen. Aktuell fehlt mir leider ziemlich die Zeit dazu. Ja, also meine Freundin und ich haben jetzt vor Weihnachten, eine Woche vor Weihnachten, angefangen, nochmal alle Harry Potter Teile zu schauen. Wir sind jetzt beim vorletzten.
Weil sie auf Netflix hochgeladen wurden?
Ich glaube Amazon Prime.
Ah ja, okay, weil Netflix hat die jetzt auch.
Genau, kommen ja oft zur Weihnachtszeit. Das war dann mal ein Projekt und im Urlaub ist dann auch kein weiterer Film dazugekommen. Deswegen ja, sind wir jetzt immer noch dabei, aber ja, manchmal schaffe ich es bei Turnierwochen ein bisschen mehr, wenn ich unterwegs bin, aber ich fange gar nicht so viel an gerade. Aber wie war es für dich, wenn du Prison Break noch nicht gesehen hast? Hast du dich in der ersten Staffel gewundert, wie gut eigentlich so eine Serie sein kann?
Ja, mir hatten schon mehrere gesagt, dass das eine gute, kurzweilige Serie ist. So, ich weiß auch, wie gut Serien, also ist nicht meine erste Serie. Ich bin keine Jungfrau, was Serien angeht, aber ich versuche halt, also ich weiß, dass ich weniger gucke als der Durchschnitt meiner Freunde, sagen wir es so. Aber zum Beispiel, ich bin ein ganz großer Fan von Sherlock Holmes, der Serie, der BBC-Serie, und die Folgen sind ja auch abnormal lang, 1,5 Stunden. Und die habe ich auch damals noch in Hamburg, da war ich noch beim Tennismagazin, das erste Mal durchgeschaut. Und ich habe die mittlerweile ein zweites Mal durchgeschaut, weil dadurch, dass die Folgen so lang sind und die Fälle ja relativ kompliziert und da ja wirklich auch Hirnschmalz dazu gehört, findest du beim zweiten und dritten Gucken auch immer noch Sachen, die dir nicht aufgefallen sind. Das habe ich geschaut und noch ein paar andere wirklich coole Serien. Also ich weiß, wie das aber ich bin auch so jemand, wenn mich was richtig schockt in der Serie, bin ich manchmal so erbost, dass ich die Serie von mir schiebe. Also ein Beispiel, Breaking Bad, hast du gesehen?
Ja.
Staffel 2, glaube ich, stirbt die Freundin von dem Jungen an der Überdosis. Irgendwie fingiert.
Kann sein, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, ja.
Und das hat mich so aufgeregt und so schockiert, dass ich gesagt habe, nein, stopp, alles bleibt so, wie es war. Ich höre jetzt auf und das ist jetzt 2-3 Jahre her und ich habe nicht mehr weitergeschaut. Und jedem, den ich das sage, sagt so, hä, wie kannst du? Das ist voll die gute Serie, aber manche Sachen regen mich, ich lasse mich da zu sehr in den Bann ziehen. Ich weiß, es sind nur Serien, ich weiß, es sind nur Filme, aber dementsprechend, ich bin eine zarte Seele, was das angeht. Ich gucke auch keine Horrorfilme. Ich kann das nicht, das ist...
Ja, das verstehe ich auch nicht, wie man sich freiwillig Horrorfilmen einer Qual aussetzt. Aber du hast ja vorhin schon gesagt, du bist in allem, was du tust, konsequent. Und so bist du halt auch konsequent, wenn dir etwas nicht gefällt und du dann die Serie abbrichst.
Ja. Ja, aber Prison Break ist schon anders wild, ja. Gut. Eine Sache, bevor wir zum Tennis zurückkommen. Als du Harry Potter erwähnt hast, ist mir sofort aufgefallen, wir könnten so eine Sonderrubrik machen. Welche Tennisspieler würden in welchem Haus sein?
Oh ja, da müssten sich aber noch ein paar Harry Potter Fans von den Zuhörern outen, dass wir da auch ein bisschen Resonanz haben.
Schreibt das doch mal, schreibt uns mal eure Top-Tennisspieler, eure Lieblingstennisspieler und in welchem Haus die wären.
Ja, also am interessantesten ist ja eigentlich nur, wer nach Slytherin geht.
Ja gut, da gibt es ja einige leichte Fälle.
Ja, aber da wollen wir jetzt noch nicht vorweggreifen. Zu gegebener Zeit können wir das mal angehen in einer Sonderfolge. Vielleicht ist das was für eine Jubiläumsfolge.
Okay. Willst du auch noch nicht verraten, in welchem Haus du wärst?
Nee, das müssen die Zuhörer entscheiden. Okay. Weil man darf sich ja nicht selber zuordnen.
Ach so, ja.
Die Zuhörer sind dieser Hut.
Der sprechende Hut.
Genau.
Aber du würdest mich ja auch nicht so lieben, wenn ich nicht der Journalist wäre mit den besten Übergängen in der Geschichte des Advantage-Podcasts. Wer definitiv in Slytherin wäre, wenn man diese Woche hinzuziehen würde, aus Sicht der australischen Fans, wäre es sicherlich Danielle Collins. um überzuleiten in das aktuelle Geschehen der Australian Open. Als Tennis-Podcast. Wir wollen mit euch über unsere persönlichen Erkenntnisse der ersten Woche der Australian Open sprechen. Und das ist ja eine besondere Situation, weil ich als Journalist nicht vor Ort bin. Das ist immer noch mein Anspruch, das wird dieses Jahr auch passieren, aber ich habe das ja hier ausführlich erklärt, nicht genügend Aufträge, um finanziell so rentabel zu arbeiten, wie ich das möchte. Dementsprechend bekomme ich auch nur alles aus zweiter Hand mit, habe natürlich meine Quellen vor Ort, meine Flüsterer vor Ort, habe auch einen Online-Zugang zu den zum Media-Hub, nennt sich das, wo ich alles nachlesen kann. Und habe für euch da das Maximum rausgeholt, zusammen mit Wally, der auch relativ viel geguckt hat, zumindest so, wie es für ihn möglich ist, als Tennisprofi in der Vorbereitung. Und wir haben nicht miteinander über unsere Erkenntnisse geredet, sondern werden die jetzt einfach miteinander besprechen. Und ich fange einfach mal an. Und einer meiner Erkenntnisse ist, zum einen subjektiv, wie schön ich es finde, dass Danielle Collins nach ihrem angekündigten Karriereende das Karriereende dann doch nochmal verschoben hat, weil sie ja so erfolgreich war, weil ich ja, wie du weißt, auch jemand bin, der so Persönlichkeiten auch negativ oder individuell angehaucht sehr schätzt, weil alles, was Charakter hat für das Profi-Tennis, gut ist. Und vor allem, was ich schätze, ist, dass wenn Dinge passieren, die über das Normale hinausgehen, wenn sie es außer Tennis-Bubble hinausschaffen. Und ich habe gestern auch bei nationalen Medien, die nicht ausschließlich dem Tennis zuzuordnen sind, Insta-Reels gesehen, Beiträge gesehen und auch viele Artikel gesehen, die sich um Danielle Collins und ihr Verhalten gegenüber dem australischen Heimpublikum darum gekümmert haben. Und das ist ja schon die erste Erkenntnis, dass es das in über die Tennis-Bubble hinaus geschafft hat. Um alle auf denselben Nenner zu bringen, Danielle Collins steht in der dritten Runde der Australian Open, hat in der zweiten Runde, ich glaube, sie spielt gerade sogar, oder hat, einen Moment, dass ich da jetzt nichts, sie spielt heute dritte Runde gegen ihre Landsfrau Madison Keys, die ja sehr gut in Form ist und auch Vorbereitungsturnier gewonnen hat. Da ist sie leichte Außenseiterin, geht um 11 Uhr deutscher Zeit los. Da geht es ums Achtelfinale. In der Runde zuvor hat sie allerdings gegen eine Lokalmatatorin gewonnen. Und das australische Heimpublikum hat natürlich diese Lokalmatadorin angefeuert, Wally. Und ihr werdet, ein Großteil der Hörerinnen werdet es vielleicht gesehen haben. Wir haben es ja auch als Reel auf unserer Insta-Seite advantage-podcast gepostet. Nach verwandeltem Matchball hat, Wally, wie soll ich das ausdrücken, Danielle Collins relativ deutlich mit einem übertriebenen Jubel gezeigt, dass sie sehr, sehr froh ist, vor diesem Heimpublikum gewonnen zu haben. Also so wirklich übertriebene Küsschen ins Publikum mehrmals und dann am Ende, was ich das Beste fand, so dieser leichte Klaps auf den Hintern, so nach dem Motto, oder das war ja dann auch genauso gemeint, kiss my ass. Das war schon krass und es hat eine große Resonanz nach sich gezogen und das hat mich zu meiner ersten Erkenntnis gebracht, Wally, die ich mit dir besprechen möchte. Subjektiv natürlich das Verhalten von Danielle Collins, aber auch übergreifend Spielen von Profispielern gegen ein Heimpublikum ist ja eine ganz besondere Sache. Und ich erinnere jetzt mal einfach mal an den Vorfall von mit Taylor Fritz bei den French Open. Da war ich auch vor Ort im Pressezentrum unterhalb des Center Courts, als das passiert ist. Es war so laut, Wally, als Taylor Fritz ausgepfiffen wurde vom französischen Publikum, nachdem er gegen, ich glaube, es war Arthur Rinderknecht, gewonnen hat. Und wir wissen, dass das französische Publikum nochmal eine Stufe, ja, das krasseste Grand Slam Publikum sein kann. Daran habe ich gedacht, dann an Novak Djokovic generell, der eigentlich, wann immer er gegen Federer und Nadal auf Grand Slam Ebene gespielt hat, so ein bisschen Heimpublikum gegen sich hatte, weil das Grand Slam Publikum die beiden anderen Großen immer so ein bisschen adoptiert hat. Allen voran in Wimbledon, wo sich Novak Djokovic dann auch mal geäußert hat, dass er versucht, sich immer vorzustellen, sie würden seinen Namen rufen. Genau, diese Sachen habe ich mir so ein bisschen rausgeschrieben und natürlich die Mutter aller Vorgehensweisen, Daniel Medvedev, bei den US Open vor einigen Jahren, ich glaube, es war 2019, beim On-Court-Interview. Und bevor ich dich mit einbeziehe, Danielle Collins hat in diesem On-Court-Interview und danach sogar noch bei der Pressekonferenz sehr, sehr deutlich gemacht, Wally, was sie von dem Publikum hält und hat das auf ihre ganz eigene weise gemacht. Sie hat on court noch gesagt, ich habe während des Matches gedacht, ich übersetze es jetzt mal direkt aus dem Englischen, wenn ich schon hier draußen bin, dann kann ich auch nach diesem riesengroßen, fetten Paycheck hechten und alles geben. Während sie ausgepfiffen wurden, hat sie das gesagt. Dann hat sie mit Blickrichtung auf ihre Trainerin oder Begleiterin, die Ex-Profi Coco Van der Wey, die ja auch mal im Halbfinale der US Open war, gesagt, wir beide lieben, und dann hat sie es nochmal richtig lang gezogen, we love ein richtig gutes 5-Sterne-Urlaubsziel. So, Teile dieses Checks geht genau in diese Richtung und ich möchte euch von Herzen danken. Danke, dass ihr rausgekommen seid und uns supportet habt. Und in der Pressekonferenz hat sie dann nochmal deutlich gemacht, dass das Beste am Profi-Tennis der Fakt sei, dass die Leute, die einen nicht mögen, Wolli, partizipieren an dem Erfolg, weil sie ja Geld zahlen für den Eintritt und Teile des Eintritts fließen in das Preisgeld. So, das wollte ich nochmal kurz zusammenfassen, damit alle auch auf demselben Stand sind. Wie hast du diese Situation wahrgenommen und vor allem, was hältst du davon?
Da hat sie ihren Hass aber auch sehr, sehr gut kanalisiert für sich selber und es so gedreht, dass sie das Beste daraus zieht und den einfach sehr, sehr gekonnt umlenkt, ihre Denkweise quasi gesteuert. Grundsätzlich finde ich es halt so, dass diese absoluten Top-Spieler, wie jetzt in deinem Beispiel genannt, Taylor Fritz oder auch Daniel Medvedev, die schockt das halt nicht, dieses Publikum. Die schaffen es halt, in dieser Arena irgendwie konstant zu bleiben und ihre Leistung zumindest nicht so abfallen zu lassen, dass sie dann gegen einen Underdog wirklich rausgehen. Das ist mein Gefühl. Wenn jetzt ein Match passiert bei einem Grand Slam, wo zwei vielleicht etwas kleinere Spieler gegeneinander spielen, die vielleicht zwischen 60 und 100 gerankt sind, da glaube ich, hat das einen enormen Einfluss und schiebt dieses Verhältnis von 50-50 mindestens zu 60-40 zu Vorteilen desjenigen, der aus dem Land kommt.
Also du hattest, um nochmal kurz reinzugritschen, ich erinnere mich bei dir letztes Jahr an ein Match in Portugal gegen einen lokalen Matador. Da waren es so 150, 200 Portugiesen, die auch ganz schön Alarm gemacht haben. Du hast das Match, glaube ich, 6-4 im dritten gewonnen gegen einen jungen, sehr talentierten Portugiesen.
Ja, das stimmt, aber bei 150, die jetzt nicht extrem koordiniert und lautstark vorgehen, ja, da bin ich jetzt auch schon anderes gewöhnt. Da habe ich mir auch gedacht, okay, Leute, da muss schon ein bisschen mehr kommen. Hat mich eigentlich gar nicht gebockt, sondern habe eher geschmunzelt über deren Versuche, mich da irgendwie rauszubringen. Habe da andere Erfahrungen schon gemacht und das ist natürlich nicht zu vergleichen mit den Situationen bei einem Grand Slam Turnier, wo wirklich, ja, wie du schon sagst, auch sehr, sehr viel Geld auf dem Spiel steht und da auch dann nochmal eine ganz andere Fülle an Zuschauern am Platz ist, wo dann der Lärm auch ohrenbetäubend sein kann, wie beim Fritz. Und ja, das finde ich einfach bemerkenswert, wie dann die absoluten Topspieler es schaffen, da einfach quasi durchzuspielen und die Matches dann zu gewinnen und eben nicht einzuknicken. Und ja, bei den ersten Runden, wo dann halt vielleicht unbekanntere Spieler gegeneinander spielen, die diese Bühne nicht so gewohnt sind, da habe ich das Gefühl, dass oftmals dann der beheimatete Spieler sich dann doch durchsetzt, weil es dann ja schon auch irgendwo durchdringt zu dir auf dem Platz.
Da habe ich jetzt mehrere Aspekte. Also zum einen, was dein Argument angeht, das hatten wir in der letzten Folge auch erwähnt, kommt mir immer das Match Hijikata gegen Hanfmann in den Sinn vor 2 Jahren, von dem ich ja berichtet habe, dann auch aus dem Pressezentrum, dass Hanfmann knapp verloren hat, weil das würde ja genau in dein Segment reinpassen. Das heißt jetzt nicht, dass Jannik Hanfmann schlecht ist gegen Heimpublikum, das wollte ich damit nicht sagen, aber jetzt mal nur so als Beispiel. Worauf ich aber eher hinaus wollte, Wolli, du hast ja gesagt, diese absoluten Topspieler, denen macht das nach dem Spiel nichts aus. Ich ziehe jetzt auch mal Daniel Collins in dieses.
Ich meinte eher im Match.
Ja, genau, das macht dir nichts aus. Da ziehe ich jetzt mal Daniel Collins dazu, die ja auch gewonnen hat. Aber sie nutzen ja dann, also sie schaffen es während des Matches so von sich zu halten, um ihre Leistung zu bringen. Aber jetzt in den drei Beispielen, Medvedev, US Open, Taylor Fritz French Open und jetzt Daniel Collins diese Woche Australian Open. Sobald das Match vorbei ist, lassen sie dann praktisch das, was sie die ganze Zeit von sich gehalten haben, komplett raus. Und das ist ja das, worüber wir sprechen. Das heißt, manche Spieler halten dann die Klasse und sagen so, nee, sie lassen jetzt nicht raus. Und bei manchen Spielern muss dann aber alles Angestaute komplett raus, aber dann wirklich bis zum letzten Prozentpunkt raus und dann sogar übertrieben raus. Also das sind ja drei Beispiele, wo sie ja wirklich das Publikum versucht haben, dann lächerlich zu machen. Ich kann es nachvollziehen, im Übrigen.
Du musst aber auch den Mut haben, das dann so zu machen, weil du löst ja damit dann auch wieder eine Reaktion aus. Und ich habe das Gefühl, du gibst dir selber halt noch mal mehr Druck fürs nächste Match. Mhm. Weil dann ist ja auch irgendwo eine Erwartungshaltung, okay, beim nächsten Match, wie reagiert das Publikum auf dich? Und es wird wahrscheinlich dann noch mal übertriebener gegen 100, dich sein.
100%.
Und damit musst du ja dann auch umgehen können. Und dieses Selbstvertrauen, diesen Mut zu haben, dann quasi dem Publikum so mit der Schulter im Vorbeigehen noch mal richtig einen mitzugeben, das finde ich halt schon irgendwo bemerkenswert. Weil ich habe das Gefühl, viele, die dann nach dem Match da nicht groß drauf eingehen und versuchen, das ja zu beschwichtigen und zu sagen, ja, es gehört dazu oder ja, heute waren halt vielleicht nicht alle für mich, so haha. Die versuchen dann diese Spannung vielleicht eher ein bisschen rauszunehmen und fürs nächste Match dann wieder von null anzufangen und das Publikum auf ihre Seite zu bringen, wenn sie vielleicht dann nicht gegen den Lokalmatador spielen. Aber diejenigen, die dann im On-Court-Interview oder danach sogar noch richtig nochmal in die Kerbe reinhauen, die nehmen das Risiko, dass es halt komplett kippt, haben aber auch die Gewissheit, dass die das eigentlich nicht umhaut. Und das finde ich irgendwo stark.
Ich weiß gar nicht, ob es offiziell Mut ist, also ob die das bewusst machen oder ob sie einfach den Kampf gegen ihre Emotionen so verlieren, dass sie sagen, so, nee, es muss jetzt raus, was ja auch komplett menschlich ist. Und das Krasse ist ja zum Beispiel bei Daniel Medvedev 2019 war es ja so, dass das New Yorker Publikum, das ja auch durchaus schwierig sein kann, ihn am Ende im Finale dann sogar gefeiert hat. Obwohl er, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war ein Achtelfinalmatch oder so, nimmt mich jetzt da nicht so direkt beim Wort, aber es war ja irgendwann während des Turniers und er wurde danach auch ausgepfiffen, auch bei den anderen Matches, aber dann im Finale war er dann ihr Liebling und hat das sozusagen, also die haben gemerkt, okay, da ist jemand, der sich treu bleibt und er ist ja so ein bisschen dieser Gegenspieler, der eigentlich ja sehr viele böse Sachen macht, dafür gar nicht so negativ behaftet ist. Also jetzt alleine zum Beispiel auch der Ausraster diese Woche, wo er die Kamera kaputt macht. Man möge sich nur mal vorstellen, dass Alexander Zverev diese Kamera kaputt gemacht hätte nach einem verschlagenen Ball. Was da los gewesen wäre mit seiner Vorgeschichte. Der war ja auch mal auf Bewährung nach dem Schiedsrichtervorfall in Mexiko. Da haben gewisse Spieler ein anderes Standing. Aber du hast vollkommen recht. Also ich finde sowas komplett faszinierend und man kann sich das, glaube ich, auch nur, jeder kann sich das ja im Kleinen vorstellen als Amateursportler, wenn einen was stört oder wenn nur ein Mensch bei einem Amateurspiel so ein bisschen gegen einen arbeitet, wie sehr einen das mental belastet und das dann mal mit 1.000 oder 10.000 multiplizieren, muss schon ein krasses Gefühl sein.
Ja, absolut. Also ich glaube, es kann auch extrem genugtuend sein, wenn du nach dem Match halt einfach deine Emotionen, auch deine negativen Emotionen dem Publikum gegenüber einfach mal rauslässt. Ich glaube, dass es aus einer gewissen Stärke heraus passiert. Du glaubst, dass es vielleicht auch damit reinspielen kann, dass sie sich nicht kontrollieren können dann in dem Moment und einfach...
Kann beides sein.
Sie gar nicht so weit denken, wie es dann im nächsten Match ist.
Oh doch, Wolli, du weißt ja als Mensch... mit sozialen Skills weißt du genau, was du in dem Moment auslöst, langfristig. Kennst du das, wenn du manchmal was sagst, weil du so sauer bist oder die Emotionen, die du in dem Moment spürst, so spürst, dass du dich nicht zurückhalten kannst und das ja, dann rauslässt?
Hoffentlich kennt man dieses Gefühl, wenn so? Man etwas aus der Emotion heraus sagt, obwohl man weiß, es ist eigentlich scheiße.
Genau, und dann lässt man ja los, aber in dem Moment hat man eigentlich schon den Weitblick zu wissen, okay, das, was ich jetzt sage oder gerade gesagt habe, das wird die und die Konsequenzen haben.
Aber das ist mir gerade egal.
Genau. Und ja. Das ist ja genau das, was in dem Moment passiert.
Absolut. Und ich finde es halt ja schon dann irgendwo mutig, weil die Konsequenz könnte verheerend sein. Ja, weil du willst ja nicht um, also denen ist es halt egal, dass vielleicht beim nächsten Match, egal gegen wen sie spielen, das Publikum 95% davon komplett gegen sie ist. Und nicht nur gegen sie, sondern einfach vielleicht sogar bewusst nicht klatschen. Nicht nur für den anderen klatschen, sondern halt vielleicht für dich gar nicht klatschen oder übertrieben sogar hämisch sind. Das riskierst du. Und das finde ich auf eine gewisse Art und Weise krass, ja.
Um Danielle Collins abzuschließen, ich habe relativ viel jetzt darüber gelesen. Ich habe auch in den Pressekonferenzen quer gelesen. Spielerinnen wie Coco Gauff, die sie beim United Cup genauer kennengelernt hat, hat gesagt, dass Danielle Collins sich immer treu bleibt und da auch nicht wirklich sich darum schert und sie aber viel offener ist und sie ein gutes Verhältnis auch mit ihr hat, aber bei solchen Sachen halt einfach total konsequent ist. Das hat auch Madison Keys gesagt. Und ja, so ist sie einfach völlig überraschend. Wem diese Situation sehr gut gefallen hat, war Novak Djokovic, der auf seiner Pressekonferenz gesagt hat, er hat alles daran geliebt, was Danielle Collins gemacht hat, weil er natürlich auch jemand ist, der sich zu 100% in die Situation hineinversetzen kann, nach all dem, was ihm auch in den letzten Jahren so auf den Courts widerfahren ist und bis heute ja immer noch passiert. Also beim letzten Match gab es ja auch da einen Fan, der gegen ihn so ein bisschen gearbeitet hat und er hat die Energie genutzt und da gab es dann einen Ball rückhand down the line, wo er sich danach wie ein Wrestler so aufgebaut hat und komplett, hast du es gesehen? Komplett er hat sich komplett an der Linie aufgebaut, so gemacht, also für alle YouTube-Zuschauer, ich meine Hühnerbrust jetzt mal kurz nach vorne gepusht.
Der sieht Bildausschnitt ist völlig ausgefüllt jetzt.
Hashtag Lauch mit Bauch. und in wirklich in Blickrichtung auf die Tribüne, wo dieser mutmaßliche Fan saß, komplett die Energie rausgelassen. Also bis heute noch mit Ende 30 immer noch dieselben Synergien, die er da braucht. Deswegen völlig überraschend hat er das für gut geheißen. Und ich auch, aus dem Grund, den ich eingangs beschrieben habe, weil es über die Tennis-Bubble hinaus für Furore sorgt und das ist am Ende gut für den Tennissport und die Aufmerksamkeit während eines Slams. Ich sage nicht, dass mir alles recht ist und es werden jetzt bestimmt auch einige geben, die sagen so, ja, aber der weiße Sport und Respekt und so, ja, aber im Vergleich zu anderen Sportarten verlieren wir da sowieso schon sehr viel, deswegen so eine Prise Salz tut uns gut, dem Tennissport, da werde ich auch für einstehen. Bevor wir das Thema beenden, Wolli, und Danielle Collins in das Slytherin-Haus einziehen lassen. Du hast gesagt, du hast schon Schlimmeres erlebt. Gib mal deine zwei krassesten Beispiele an Heimpublikum gegen dich oder was du erlebt hast, persönlich involviert.
Ja, also
oder?
Das Krasseste war eigentlich 2022 Quali-Finale French Open.
Ah ja.
Letztes Match auf der Anlage. Mhm. Ich glaube, der ist, ich weiß nicht, ob das Platz 17 ist. Das ist halt ein kleines Stadion. Also vielleicht der dritt, viert oder fünftgrößte Platz der Anlage.
Gehen 14 ist es, glaube ich.
Okay, 14. Mhm. Weiß nicht, wie viel gehen da rein?
Mit so weißen Tribünen so hochgezogen, so ein bisschen. Genau. Ja, so offen. Ja, das sind schon so. 2,5 bis 3,5 würde ich da schon reinkriegen, ja.
Auf jeden Fall waren eigentlich fast alle Matches schon durch und als ich dann halt zum Platz gegangen bin nach meinem Aufwärmen, habe ich halt gesehen, dass oben schon eine Schlange ist und ich dachte erst, dass vielleicht noch nicht geöffnet ist, weil wir hatten noch 10 Minuten vielleicht und naja, als ich dann reingekommen bin, war auf jeden Fall ein Hexenkesselchen, sage ich mal. Und da wurde dann halt der erste Ball schon frenetisch beklatscht, den ich im Warm-up ins Netz gespielt habe. Und da haben dann schon 5 bis 10 Zwerge am Arm gezogen beim Aufschlag. Ja. Danach war ich aber auch immun gegen alles, was danach kam, hat mir sehr geholfen. Und grundsätzlich aus solchen Erfahrungen, sei es Publikum, sei es größeres Stadion, größere Bühne, man passt sich so schnell an. Und allein schon ein Match gibt einem so viel für die nächsten Wochen, dass ich auch nachvollziehen kann, dass sich Spieler, die quasi aus der Quali kommen, in die ersten 100 spielen, das erste Mal bei einem großen Turnier, beim Masters vielleicht spielen, dann beim Grand Slam im Hauptfeld, dass es dann beim zweiten, dritten Mal halt schon so ist, dass sie ihre absolute Bestleistung auch zeigen können.
Ja, man hat es ja jetzt auch bei der Russin Snyder gesehen gegen Donna Vekic, die ja jetzt die Russin auf kleinerem Niveau-Level schon ihr Können absolut unter Beweis gestellt hat und jetzt auf größerer Bühne im dritten Satz da dann ihre Erfahrung machen musste und 20 Minuten einfach gar nicht mehr gut spielen konnte und sicherlich daraus lernen muss, damit sie dieses Niveau, was sie drauf hat, dann auch auf Grand-Slam-Niveau. Aber das hatte nichts mit dem Publikum zu tun. Du hattest das Spiel verloren. Wie war die Gefühls... Also, nimm uns mal bitte mit. Man sitzt dann im Locker-Room und denkt, was?
Also in dem Fall weiß ich gar nicht, ob ich im Locker-Room saß.
Oder direkt abgehauen.
Sondern der Flug ging gefühlt zweieinhalb Stunden später direkt nach Hause. Das war die stressigste Abreise, die ich, glaube ich, je hatte.
Ja, aber hast du
es vorher... Es war pure Enttäuschung. Also,
hast du aus der Enttäuschung dann den nächsten Flug gebucht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber es war Enttäuschung darüber, dass ich nicht ansatzweise meine Leistung gebracht habe und es fast ein bisschen, verschenkt habe, weil ich mit der Situation nicht klarkam. Das hat mich halt so übermannt in dem Moment. Und deswegen war ich einfach enttäuscht, dass es kein richtiges Match war. Es fühlt sich so ein bisschen hergeschenkt an. Aber es ist natürlich auch immer leichter, dann in der Nachbetrachtung zu analysieren, wieso, weshalb, warum. Aber manchmal sind halt Situationen in dem Moment zu groß für einen. Und das war ja an dem Tag der Fall. Ich habe da sehr, sehr viel mitgenommen. Und wenn du mich dann auf 150 in Portugal ansprichst, die lache ich halt innerlich aus, die spornen mich nur noch an. Aber ja, hilft einfach, auch wenn es in dem Moment extrem wehtut, weil es für mich dann auch ein großes Match war. Genau.
Also kein Slam-Publikum, um das zusammenfassend zu erklären, ist speziell für alle, die das noch nicht erlebt haben, als Tennisfans klare Empfehlung, das irgendwann mal zu machen, verbunden mit einer Reise. Und das französische Publikum ist für mich ganz klar auf 1, was die Angestrengtheit angeht. Die können schon von ihrem Naturell am deutlichsten klar machen, was sie von dir halten, wenn ein französischer Spieler auf dem Court steht, aber auch die anderen drei, speziell Australien und New York, die haben auch ihre Eigenarten, mit Spielen umzugehen.
Ja, Oli, das australische Publikum, das mag ich eigentlich eh sehr, sehr gerne, weil die für mich immer so einen extrem sportlichen, jungen Stil haben. Mhm. Und das habe ich mir heute Morgen beim Match von Deminauer gedacht, als er gegen Cirundolo gewonnen hat, wie gut der Deminauer diesem Turnier tut. Australien ist ja sehr, sehr weit weg, realistisch gesehen, von jemandem, der das Turnier im Herrenbereich gewinnen kann, im Damenbereich mit Ashley Barty in den letzten Jahren natürlich sehr, sehr verwöhnt gewesen, aber da ist ja Deminauer einfach mit seiner Konstanz einfach ein sehr, sehr wohltuender Faktor. Die Australier haben so viele extrem gefährliche Spieler, mit Popperin, der einen Masters gewonnen hat, mit Kyrgios, der Wimbledon Finale gespielt hat, jetzt dann doch relativ weit weg wahrscheinlich von seiner Topform ist. Kokkinakis hast du auch auf unserem Instagram Profil geteilt, das Interview nach dem Match. Brutal. Extrem begnadeter Spieler mit einer sehr, sehr ehrlichen Einordnung zu seiner körperlichen Situation, dass es da einfach immer wieder Straßenblockaden gibt, wo es nicht weitergeht. Und diese Spieler können sehr, sehr viele Spieler schlagen an einem guten Tag, aber es überrascht dann leider für die Australier auch nicht, wenn die halt mal früh rausgehen in der ersten, zweiten Runde, weil oft sind sie auch nicht gesetzt, kommen dann gegen gesetzte Spieler direkt. Und da ist halt Deminauer einfach mit seiner Konstanz, mit seiner Spielanlage jemand, den man fast sicher immer und in die ersten 16 reintippen kann, weil er dieses Spiel hat, gegen keinen, der hinter ihm ist, zu verlieren, weil er diese Energie vom Publikum unglaublich mitnimmt, ohne zu überdrehen und sich in einem Match mental komplett zu zerschießen, sondern er findet immer eine sehr, sehr gute Balance zwischen ready sein und auch ein bisschen Show machen. Das macht er unglaublich und wächst eigentlich von Jahr zu Jahr in eine richtig coole Rolle rein, finde ich. und hat dann zudem noch die Chance, dann Richtung letzte 16, letzte 8, eigentlich auch den höher gesetzten Spielern dann auch richtig gefährlich zu werden, weil es ist halt auch eines meiner Takeaways, oder die Sachen, die ich mitnehme, sagen wir es mal so auf Deutsch. Tennis ist ein Spiel des Fehlervermeidens. Und wenn ich da jetzt das Match Leonard Tien gegen Daniel Medvedev, vor allen Dingen die Endphase, den letzten Satz Tiebreak nach 4 Stunden 30 nehme, wie wenig Winner und Wow-Punkte dort gefallen sind, extrem wenig, vielleicht 2, 3, aber wie viele Punkte dort noch 6, 7, 8 Mal hin und her gespielt wurden mit langen Ballwechseln, das ist einfach faszinierend zu sehen, dass durch alle Matches hinweg auch ein Jannik Sinner mich wenig beeindruckt mit einem Spiel, was mich aufgrund der vielen Winner und riskanten Schläge von den Socken haut, sondern mit dieser unglaublichen Konstanz und der wenigen Fehler, die passieren und die einfach dem Gegner geschenkt werden. Guten Spieler profitieren natürlich alle von ihrem guten Aufschlag, dass sie im Aufschlagspiel möglichst 1, 2, vielleicht sogar im Optimalfall 3 freie Punkte bekommen, in seltenen Fällen, aber vielleicht im Schnitt 2 und in den Ballwechseln einfach so konstant sind und mit einer Ruhe die Punkte spielen, dass du fast schon vor dem letzten Schlag, dem letzten Volley weißt, dass der Punkt vorbei ist, sie gar nicht viel Risiko gehen müssen, um auf die Linie, an die Linie extrem schnell zu spielen, sondern einfach mit ihrer Konstanz spielen, das ist eine Sache, die mir einfach jeden Morgen, wenn ich beim Frühstück Australian Open anmache, was eh schon ein richtig gutes Gefühl ist, so in den Tag zu starten, da für mich mitnehme und auch für Spieler, die im Jugendbereich sind, die viel Highlights schauen, dass es halt nicht der Rückhand- oder Vorhand-Longline aus dem Lauf auf die Linie ist, der dir die Matches gewinnt, sondern wie oft du es halt schaffst, wenn du in den soliden Modus schaltest, nicht den zweiten, dritten Ball einen Fehler zu machen. Kann ich jetzt auch weiter ausholen, Holger Rune gegen Berrettini. Wenn Holger Rune letztes Jahr versucht hat, Spieler, die hinter ihm stehen, wegzuknallen, hat er gegen Leute verloren, die weit hinter ihm stehen. Wenn er es schafft, sein solides Spiel, sich auf seine Physis zu verlassen, wenig Fehler zu machen, klar zu sein in seinem Spiel, dann schlägt er halt Berrettini, weil er 18 Mal mit ihm auf die Rückhand spielt, selber keinen Fehler macht, solide ist und nicht, weil er versucht, mit der Vorhand jedes Spiel 3 Winner zu machen. Und ja, das deckt sich auch mit meinen Eindrücken gegen Top 100 Spieler jetzt aus den letzten Wochen. Die haben mich nicht weggeschossen, die waren solider. Wenn ich solider gewesen wäre, hätte ich 2-mal gegen Top 100 gewinnen können, ohne dass ich meine Schläge großartig hätte verändern müssen. Das ist eine Frage von Qualität, aber eine Frage des Fehlervermeidens im Tennis und nicht unbedingt jeden Ball mit 800 auf die Linie spielen. Und das ist halt etwas, was mir jetzt nochmal in den letzten Wochen extrem aufgefallen ist und ich sehr, sehr beeindruckend finde bei den Spielern, die jetzt vor allen Dingen natürlich auch durch das Turnier gegangen sind und weitergekommen sind, wie unglaublich konstant sie sind. Und da gehört natürlich auch eine physische Komponente zu, die mich dann auch manchmal staunen lässt, was das dann am Ende des 5. Satzes noch für Ballwechsel sind. Aus der aktuellen Perspektive einfach nur Hut ab, unglaublich, beeindruckend. Und das ist das gewesen, was mir sehr, sehr aufgefallen ist.
Rolli, ich habe dich bewusst nicht unterbrochen. Das war jetzt eine der längsten Aussagen an einem Stück, seit du in dem Podcast bist, aber auch eine der krassesten, beeindruckendsten. Und da müssen wir jetzt mal nochmal das ein bisschen auseinanderzwiebeln, weil du hast so viel gesagt. Ganz am Anfang ging es um die Australier. Und da muss ich auch nochmal reingrätschen, weil ich wollte nicht über Nick Kyrgios sprechen. Ich werde es auch komplett kurz halten, aber wir hatten uns doch vor einigen Wochen, du erinnerst dich, die Frage gestellt, mit welcher Verfassung und mit welchem Mindset er bei den Australian Open antreten wird und du hast darauf geantwortet. Er weiß es wahrscheinlich selbst noch nicht so ganz. Und nach all dem, was ich jetzt so gehört habe aus Australien, und das geht ein bisschen unter in der Beurteilung, hat er ja wirklich einen leichten Riss in der Bauchmuskulatur gehabt, was natürlich auch aufgrund des Fitnessstatus passiert sein könnte. Oder weil es einfach nur Pech war, also auch fitten Spielern kann das passieren. Aber Fakt ist, wenn man sich auch seine Statur angeschaut hat und seine Bewegung in der ersten Runde, war er natürlich bei all dem, was du jetzt gesagt hast, was wichtig ist im Profitennis, so hart muss man dann schon sein, nicht konkurrenzfähig. Und hat ja dann auch, und damit möchte ich es auch abschließen, in der Pressekonferenz angedeutet mit einem Zitat, realistischerweise sehe ich mich hier nicht nochmal im Einzel antreten. Im Doppel mit Kokkinakis haben sie nach dem ersten Satz aufgegeben in der ersten Runde, die Sieger von 22, weil auch Kokkinakis sehr angeschlagen ist. Und da wollte ich mal reingrätschen, Wolli, weil ich habe ja in Frankfurt beim UTS gearbeitet, wo Kokkinakis auch war. Und in dieser langen Antwort, die ging ja darum, dass einer der ehemaligen Doppelexperten, Woodbridge, ihn kritisiert hat, dass er zu viele Exhibition in der Offseason gespielt hätte und ihm deswegen jetzt die Kraft gefehlt hätte, das durchzuziehen. Und genau bei diesem Exhibition habe ich mit ihm geredet und ich habe ihn im Gang, ich hatte die Akkreditierung und ihn mal angesprochen. Ich so, hey, kurz off the record, ich mache einen Podcast, ich würde gerne dich ein bisschen thematisieren. Der sagt so, ja, kein Problem, kannst du ruhig benutzen aus dem Gespräch. Total offener Typ. Und dann ging es darum, er hat ja letztes Jahr bei News Open auch in der ersten Runde ein richtig gutes Spiel gespielt und er kann es dann in der zweiten oder dritten Runde nicht wiederholen, Wally, diese Leistung. Und er sagt einfach, das liegt aufgrund meines Körpers, meiner körperlichen Voraussetzungen mit immer wieder Verletzungsproblemen. Ich kann nicht die Umfänge trainieren, die andere trainieren, aufgrund meines Körpers. Jetzt hat er ja wieder ein Tier in der Schulter, die ihn zu einer längeren Zwangspause zwingen. Und der war ja komplett niedergeschlagen, weil es ja das fünfte oder sechste Mal ist. Das nochmal an der Stelle zu den beiden vielleicht immer noch prominentesten Spielern außer Alex de Minaur, die es aus den unterschiedlichsten Gründen, also Kokkinakis ist es zu wünschen, dass er da vielleicht noch 1-2 Jahre hat, wo er sein komplettes Potenzial wirklich ausleben kann, weil er hätte eigentlich so Achtelfinals und Viertelfinals bei Slams schon drin von dem, was er spielen kann, aber es geht körperlich einfach nicht mehr. Das wollte ich noch dazu sagen. Ansonsten hast du natürlich vollkommen recht. Das ist mir auch aufgefallen. Ich habe diesen Match-Tiebreak komplett geguckt von Medvedev gegen Thien. Da ging es um Fehlervermeidung, wobei das natürlich auch eine Extremsituation ist. Match-Tiebreak in einem Grand Slam. Aber es ist natürlich die Konstanz, die bei den Spielern da überzeugt. Du wärst jetzt mal dran. Also das war jetzt eine grundlegende, war das schon eine deiner Erkenntnisse? So eine grundlegende Erkenntnis? Ansonsten würde ich auch nochmal an dich ergeben, was du noch so auf deinem Zettel in deinem Kopf hast als nächster Punkt, bevor ich meinen nächsten Punkt vortrage.
Natürlich ist das als Spieler so ein bisschen das, worauf ich auch schaue. Was kann ich beim Zusehen auch für mich mitnehmen? Was sind die Sachen, die mir auffallen? Dann ist natürlich, wenn wir uns eher so ein bisschen auf die Auslosung, auf das Draw konzentrieren, so, dass bis auf die Top-Gesetzten jeder jeden schlagen kann. Und wenn du, also du siehst einen Spieler in Runde 3, denkst dir, okay, wie ist der da hingekommen? Und dann hat er einfach 2 Spieler geschlagen, wo du das Ergebnis natürlich auch komplett umdrehen könntest. Und genauso dann runtergerechnet auf die erste Runde. Also es ist nicht abzusehen, nur weil jemand in der ersten Runde einen guten Sieg hat, wo den du ihn vielleicht nicht unbedingt zugetraut hättest, sehe ich dann genauso gut in der zweiten Runde diesen Spieler wieder rausgehen gegen den anderen, dem ich es nicht so zugetraut hätte. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also die Ergebnisse in den ersten Runden gehen komplett hin und her. Und wie gesagt, bis auf die Gesetzten, die sich da fast, also Hochgesetzten, fast relativ komplett durchgespielt haben. Natürlich auch einige in 5 Sätzen. Es ist halt in den ersten Runden so, dass so viele Ergebnisse für mich kreuz und quer fliegen, wo man einfach gar nichts, wie wir es dann auch mal versucht haben, so ein bisschen zu tippen, dass man sich da sehr, sehr schwer tut, genau.
Aber dann lass uns doch mal da reingehen, weil das würde mich interessieren, wenn du jetzt so eine Erkenntnis rausnimmst und sagst so, ja, Es kommt weiter, wer fehlerfreier spielt, wer da seine Qualität im Verhältnis zum Risiko gut einbringen kann. Ich habe nämlich hier auf meinen Erkenntnissen auch stehen, ein Punkt ist, ich möchte über Andrei Rublev und Stefanos Tsitsipas sprechen, die ja beide ausgeschieden sind. Es wird ja viel in aller Munde über die jungen Wilden gesprochen. Ich nenne jetzt mal stellvertretend den Amerikaner, den wir eben gerade schon, den du ja einfließen hast lassen, Lina Tien. Dann haben wir Jakub Menzik, den Tschechen, und Fonseca, den Brasilianer, der eben Rublev geschlagen hat, der in aller Munde war. Darüber hatten wir ja gesprochen. Habe ich ja gesagt im Podcast, um mich mal kurz selbst zu loben, wenn er ihn schlägt, dann in drei, weil physisch hat er diese Erfahrung und mental noch nicht gemacht, 4 oder 5 Sätze zu spielen. Und schwupps war es dann auch im zweiten Satz, im zweiten Match so, nach diesem großen Sieg in der zweiten Runde dann gegen Italiener, Wolli, hilf mir mal gerade mit dem Namen.
Sonego?
Genau, ich habe gerade ein schwarzes Loch im Kopf gehabt, Lorenzo Sonego, hat es dann nicht gereicht in einem physisch anstrengenden Match und das müssen diese Jungs noch lernen. Aber bevor wir über diese Jungen auch noch sprechen, ich habe mir ein bisschen den Tien vor allem angeschaut, möchte ich über Tsitsipas und Rublev reden. Warum? Weil es gerade sehr gut passt zu dem, was du gesagt hast. Stefanos Tsitsipas hat nach seinem Aus gesagt, dass sich das Tennis in den letzten Jahren nochmal grundlegend geändert hat. Und wir reden jetzt nicht in den letzten Jahren oder grundlegend in der Zeitspanne von, er redet jetzt nicht von 2010 oder von 1999, sondern er redet von der Zeitspanne 2017, 18 bis jetzt, Anfang 2025, was ja auch schon wieder, und das vergessen wir in dieser Zeit, in der wir leben, jetzt einfach halt schon fast 7 Jahre sind. 7 Jahre, Wolli, muss ich dir nicht erklären, das ist eine sehr, sehr lange Zeit im Profitennis. Ja, wenige Spieler können ihren Peak so lange halten. Viele Spieler haben vielleicht nur 3, 4 richtig gute Jahre. 7 Jahre ist eine sehr lange Zeit. Und Stefanos Tsitsipas hat in seiner Pressekonferenz gesagt, das Tennis hat sich grundlegend verändert. Es ist viel physischer geworden, nochmal im Vergleich zu 2017, 2018. Da wollte ich dich mal zu deiner Meinung fragen.
Ja, es würde halt in die Richtung gehen, dass man vielleicht vor einigen Jahren, wo ich ja dann auch schon auf dem Level von um die 200 gespielt habe, dass man da halt schneller mit seinem Spiel durchgekommen ist. Das heißt, dass der Aufschlag, der erste Ball noch mehr Wirkung hatte und Spieler sich aus dieser Defensivposition, die dann der Returnspieler in dem Fall hatte, weniger gut befreit haben und gar nicht in diese neutrale Situation eines Ballwechsels gekommen sind. Und das sehe ich halt jetzt immer öfter. Freie Punkte mit dem Aufschlag gehören natürlich immer noch dazu. Die Spieler, die sehr weit oben sind, haben davon auch extrem viele. Aber es entsteht halt auch sehr, sehr oft die neutrale Situation eines Ballwechsels. Und das würde natürlich dann auch dafür sprechen, dass man, wenn man mehr Schläge machen muss und Gegner mehr Bälle erreichen, dass man härter und länger für seine Punkte arbeiten muss, weil man den Punkt nochmal neu aufbauen muss, vielleicht nochmal neu anspielen muss. Und das würde genau in die Richtung gehen. Ich habe zum Stefanos auch gehört, weil da ging es ja auch um Motivationsprobleme, Antriebsschwierigkeiten, weil, wie der Kokkinakis auch gesagt hat, man braucht ja auch einen hohen Umfang, ja, um auf dem Level körperlich und auch spielerisch bereit zu sein, natürlich vor allem auch für Grand-Slam-Turniere.
Lass mich kurz das Zitat einfügen, damit die Leute wissen. Ich habe es mir nämlich hier extra notiert. Tsitsipas hat gesagt, ich bin nicht mehr so motiviert, Tennis, also vom Tennis her, wie in den Jahren, als ich hochkam, um mir einen Namen zu machen und vom Tennis leben zu können. Das heißt nicht, dass ich Tennis nicht mehr liebe, aber der Ansatz ist ein anderer.
Ja, so, vielleicht jetzt hat er viele Sachen auch erreicht, die er erreichen wollte. Nicht jeder Spieler oder nicht jeder Mensch strebt über einen sehr langen Zeitraum nach gewissen Dingen. Jeder ist anders und wenn er für sich aktuell sagt, er findet diesen Knopf nicht, der bei ihm den Turbo zündet für viel Training, das ist halt auch das, was ich vor diesem Turnier vor dieser Aussage gehört habe aus Spielerkreisen, dass er in der Vorbereitung in Dubai nicht trainiert hat. Und wenn man sagt, nicht trainiert, heißt wahrscheinlich trotzdem, dass er 2 Stunden am Tag gemacht hat. aber es war jetzt nicht so durchzuhören, dass er da irgendwie neue Welten eröffnet hat, was den Umfang angeht,
Krass.
sondern die Aussage war halt, ja, dass er nur Fotos gemacht hat und nicht trainiert hat, ja. Das ist jetzt an der Grenze, für Podcast-Fähigkeit, aber das ist halt das, was ich gehört habe, kann ich auch nicht zu 100% verifizieren. Manchmal wird auch gerne ein bisschen übertrieben, so wie ich das jetzt auch habe durchklingen lassen. Ich glaube, die Hörer wissen das einzuordnen, aber er hat auch schon beim United Cup überraschend gegen Schewtschenko verloren und hat in der letzten Saison auch immer wieder seine Tiefen drin gehabt. Und natürlich, wie gesagt, so menschlich das auch ist, dass du vielleicht auch mit deinem Antrieb vielleicht auch nur über Phasen ein bisschen nachlässt, kann ja auch sein, dass er in 6 Monaten wieder komplett anders dasteht. Das Leben ist immer wie ein Fluss, der sich ständig verändert. Und deswegen überrascht es jetzt auch nicht, dass er bei so einem Turnier mal wieder früh rausgeht. Und zu Andrei Rublev haben wir auch schon öfters gesagt, dass er seine Schwankungen drin hat, nicht nur mental auf dem Platz, sondern halt auch in seinen Ergebnissen. Und das war ja auch ein Match, was wir vor Beginn des Hauptfeldes angesprochen haben, dass mit João Fonseca da jemand kommt, der unglaubliches Potenzial mitbringt und auch in dieser Runde schon gefährlich sein kann für ihn. Dann hat er, der Fonseca, zum Glück auf dich gehört. Wahrscheinlich hat er nochmal in den Podcast reingehört, wurde ihm empfohlen, dass über
Obrigado.
das Match gesprochen wurde, dass er besser den Sack schnell zumacht. Nein, aber den Rublev in 3 Sätzen zu schlagen in dem Alter ist ein starkes Stück, ist ja auch der jüngste Spieler, dem das gelungen ist, einen Top-10-Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier einzufahren. Und die Art und Weise, in der das passiert ist, lässt auch für die Zukunft auch sehr, sehr viel hoffen.
Genau, bevor wir darauf eingehen, lass mich noch kurz Tsitsipas zu Ende zu bringen. Ich habe mir hier ein paar Sachen notiert, Wally, um das nochmal noch einzuordnen. Weil zu all dem, was du gesagt hast, kommt ja auch nochmal die Schwä in Anführungszeichen die Schwäche der einhändigen Rückhand dazu, die ja so teilweise ein bisschen entschlüsselt schien bei ihm, dass man da schon ein bisschen Druck machen kann, gerade wenn er halt nicht aggressiv und fit genug ist. Aber ich habe mir hier nochmal die Karrieredaten dieser beiden Spieler rausgeschrieben, ja. Stefanos Tsitsipas, 2 Grand-Slam-Finals, Australian Open und French Open, 11 ATP-Titel, unter anderem ein Masters mit Monte Carlo, das er mehrmals gewonnen hat, und Nummer 3 der Welt. Und ich glaube so ein bisschen, ich habe mir noch mal ein bisschen auch die Ergebnisse der letzten Jahre angeguckt. Nach seinem zweiten Grand-Slam-Finale Australian Open 2023 hat es so ein bisschen angefangen, nach unten zu gehen. Er hat seitdem in Anführungszeichen, wie gesagt, alles in Relation, bevor Wolli mich wieder haut und sagt, wie kann man sowas schlecht reden. Er hat seit diesem Australian Open-Finale 2023, also jetzt im Zeitraum von 2 Jahren, nur noch in Anführungszeichen 2 ATP-Turniere gewonnen. Los Cabos 23 und Monte Carlo 24, was ja ein Masters-Turnier ist, wo er auch richtig gut gespielt hat. Seit 2023 hat er nur 4 Mal gegen Top-10-Spieler gewonnen. 3 dieser 4 Siege, Wolli, war in Monte Carlo letztes Jahr, wo er so eine Peak-Woche hat. Das heißt, diese Konstanz, die ihn mal ausgezeichnet hat auf dem allerhöchsten Niveau, wenn man ihn mal zum Beispiel mit Alexander Zverev vergleicht, das war ja dasselbe Level, dann ist, wenn das hier eine Kreuzung war, dann ist Zverev weiter nach seiner Verletzung weiter nach oben abgebogen und Medvedev in, Medvedev sage ich schon, und Tsitsipas in die entgegengesetzte Richtung gegangen. Und auch bei Rublev ist es so, dass, warte, ich muss hier mal ein bisschen scrollen, dass er bei jedem Slam, also er hat eine etwas schlechte Karriere von den Ergebnissen her, ne? Jedes Slam mindestens das Viertelfinale erreicht, aber halt nur das Viertelfinale, 10 Mal. Wir kennen die Serie 0 zu 10 in Viertelfinals, kann man ihm auch schlecht auslegen. 16 ATP-Titel, also mehr ATP-Titel als Tsitsipas gewonnen. 2 Masters-Turniere, Monte Carlo und Madrid, und war auf Nummer 5 der Welt. Und was ich bei Andrei Rublev jetzt noch anbringen möchte, das hast du bestimmt auch mitbekommen, Wolli, er hat jetzt tatsächlich öffentlich zum ersten Mal richtig intensiv über seine Depressionen gesprochen. Wir hatten das ja hier schon ein bisschen angedeutet. Da gab es einige Anzeichen für. Und jetzt hat er im Interview mit dem englischen Telegraph gesprochen, dass er, und das sind jetzt die Aussagen, Entschuldigung, es war nicht der Telegraph, es war der Guardian, da sollte ich als Journalist schon richtig zitieren. Und in diesem Interview, jetzt zu Beginn der Australian Open, hat er zugegeben, dass er Antidepressiva genommen hat, letztes Jahr, und aber gemerkt hat, dass das nichts bei ihm bringt. Er hat aber auch sehr reflektiert, oder dass es seine Situation nicht verbessert hat, er hat aber auch sehr reflektiert gesagt, dass das nicht bedeutet, dass Antidepressiva schlecht sind und anderen Menschen nicht helfen würden. Und dass es ihm jetzt besser geht und dass ausgerechnet Marat Safin ihn in Gesprächen sehr, sehr geholfen haben soll, seine Situation zu verbessern. Und er hofft jetzt mit einer besseren mentalen Situation dann auch noch besseres Tennis zu spielen, weil trotz dieser ganzen Probleme hat er das ja als Top-10-Spieler beendet. Ja, also musst du dir mal vorstellen, du hast eine schwere Depression, du nimmst Antidepressiva und du schaffst es zu den ATP-Finals, trotz allem. Trotz dieser ganzen Ausraste, wo wir uns ja auch Gedanken gemacht haben, ja, wo er sich mit dem Schläger selbst verletzt hat auf dem Platz. Und trotz all dem schaffst du es zu den ATP-Finals und bleibst ein Top-10-Spieler. Natürlich hat er auch diese eine herausragende Woche gehabt in Madrid, die ihm 1000 Punkte gebracht hat. Aber das ist ja auch erlaubt. Ja, also dafür gibt es ja dann auch 1000 Punkte. Und das ist eigentlich nicht hoch genug anzurechnen. Das wollte ich noch erwähnen. Und trotzdem müssen wir jetzt darüber diskutieren, Wolli, ob diese beiden Spieler jetzt mit 27, 28 Jahre, ob deren Prime, die ja jetzt eigentlich erst kommen sollte, also wir reden ja auf dem deutschsprachigen Markt jetzt davon, dass die beste Zeit von Alexander Zverev jetzt erst kommt, ob das bei den beiden Spielern jetzt schon vorbei ist und diese Next Generation mit den drei Namen, die wir genannt haben, ob die schnell einholen werden und dann auch überholen werden oder ob das zu viel Hype-Train ist.
Ja, haben wir in Deutschland die Meinung, dass bei Sascha die beste Zeit noch kommt?
Ja, also ich auf jeden Fall.
Ja, aber du hast es gerade so gesagt, als wenn das hier in der Medienlandschaft so der grundsätzliche Tenor wäre.
Das ist auch tatsächlich so. Also wenn man sich jetzt mal die Texte aus Australien durchliest, dann ist der Tenor eigentlich allgemein, okay, jetzt zweieinhalb Jahre nach der schlimmen Verletzung, seit letztem Jahr ist er wieder komplett konkurrenzfähig auf dem allerhöchsten Niveau, hat sehr, sehr gut gespielt, hat große Matches verloren und er wird jetzt im Mai 28 und jetzt die nächsten anderthalb Jahre ist praktisch die Chance abzusahen, weil er komplett motiviert ist, weil er komplett fit ist, weil er das Selbstvertrauen hat. Und die Referenz, die in den Artikeln auch genommen wurde, ist zum Beispiel, dass Angelique Kerber und Stan Wawrinka im Alter von 28 Jahren in Relation zu den anderen großen Spielern relativ spät ihren ersten Grand Slam-Titel gewonnen haben und dann noch richtig sportlich abgegangen sind. Das ist so ein bisschen der Tenor momentan. Und da glaube ich tatsächlich auch dran, weil im Gegensatz zu den beiden Spielern, die wir jetzt genannt haben, Alexander Zverev halt sowohl mental in einem sehr guten Status ist. Er hat keine Nebenkriegsschauplätze, die ihn abhalten, nur daran zu denken. Er ist körperlich, wenn wir daran glauben, dass diese Bizeps-Probleme wirklich keine Rolle spielen. Das wird sich noch zeigen müssen. Da reden wir gleich auch drüber nochmal. Den Punkt habe ich auch noch. Bei langen Matches dann ist er sportlich davon mal ausgeklammert in einem sehr guten physischen Zustand und er spielt offensiver. Also für mich auch, und ich bin ja auch in der Vergangenheit als Zverev-Kritiker durchaus mal durchgegangen, sehe ich eine sehr gute Zeit kommen.
Ja, das ist schön, dass er sich das Standing jetzt überhaupt nicht auf dich bezogen, aber grundsätzlich erarbeitet hat mit dieser unfassbaren Saison und abschließend auf Platz 2 der Weltrangliste. Grundsätzlich finde ich auch, dass man ihn jetzt in dem Fall mit Tsitsipas auch aktuell nicht vergleichen kann, weil Sascha spielt, trainiert, lebt für seinen großen Traum, Grand Slam zu gewinnen. Und jetzt bei unserer Einordnung ging es jetzt gerade darum, ob es vielleicht verständlich, menschlich oder vielleicht sich auch nochmal ändert, dass Tsitsipas diesen alten Ansporn in die ersten fünf der Welt wieder zu kommen, ob er diesen Schalter nochmal findet. Deswegen sind das zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
Genau. Wir reden gleich noch über Zverev. Aber um das Tsitsipas und Rublev-Thema abzuschließen, ist vorbei oder kommen die nochmal auf das höchste Niveau?
Ich glaube, die sind in einzelnen Turnieren immer auch noch für einen Titel gut. Dafür sind sie noch jung genug. Wenn man jetzt Gael Monfils fragen würde, haben sie noch locker 10 Jahre auf allerhöchstem Niveau. Und in den ersten 15 Plätzen der Weltrangliste sind halt genügend Positionen da. Auch dafür, dass vielleicht von den hinteren Plätzen ein Fonseca oder ein Leonard Tien, die müssen sich halt auch erstmal in die ersten 50 spielen konstant. Das wird jetzt auch nicht in 2-3 Monaten passieren. Deswegen, da ist immer Platz für Bewegung und 1-2 Wochen können im Tennis vor allen Dingen bei Masters-Turnieren auch so viel ändern, dass ich die jetzt bei weitem nicht abschreiben würde, einfach aufgrund deren Qualität, deren Alters und der Struktur im Profi-Tennis, dass Prozesse auf der einen Seite Zeit brauchen und auf der anderen Seite einzelne Wochen auch unglaubliche Veränderungen in der Weltrangliste auslösen können. Deswegen werden die uns, denke ich, die nächsten Jahre auf jeden Fall noch begleiten und würde da keinen der beiden irgendwelche Hochs absprechen wollen. Mhm.
Du musst halt auch gucken, ne? Also Rublev hat die Madrid-Woche und Tsitsipas hat die Monte Carlo-Woche im Ranking stehen. Wenn die wegfallen, dann fallen die natürlich mal direkt sehr hart, ne? Dann fällt dieses Polster weg. Ich muss ein bisschen unterscheiden, auch jetzt mit dem, was du noch gesagt hast, zu Tsitsipas, bin ich da dann eher konservativer und da muss man sehen, ob er da nochmal den Drive findet, weil er hat auch wirklich ja viele andere Punkte im Leben, die ihm wichtig sind. Seine Beziehung natürlich, seine Kunst, seine Kreativität, sein philosophischer Ansatz. Müssen wir mal gucken. Sein Vater ist auch nicht mehr so involviert.
Da bist du jetzt Journalist, ne? Immer, wenn's nicht läuft, dann sind diese Punkte immer hinderlich. Und wenn es gut läuft, dann hat er ein sehr, sehr ausgeglichenes, vollkommenes Leben. Es wird einem ja immer angekreidet, wenn man hinter den eigenen Erwartungen zurückbleibt, dann sind immer die Sachen, die man nebenbei macht, hinderlich.
Ja, gut, als Journalist sucht man natürlich auch, du musst dann was schreiben und du suchst natürlich dann auch nach Erklärungen. Dann bist du relativ schnell natürlich bei den Themen, aber wir haben es ja jetzt wirklich nicht reißerisch in den letzten 10, 15 Minuten wirklich gut erklärt und du hast ja auch Insights gegeben, also scheint es ja nicht so weit hergeholt zu sein. Übrigens, ich habe das jetzt auch nicht negativ ausgelegt, ich habe ja gesagt, er hat ja viele Dinge, die ihm wichtig sind im Leben. Das kann ja auch schön sein, der hat genug Geld verdient, er hat genug Erfolge gefeiert, er hat eine bessere Karriere als 99% der anderen ATP-Spieler und möchte vielleicht einfach andere Dinge machen. Vielleicht wird er mit 31 nochmal richtig erfolgreich mit seinem YouTube-Blog mit Millionen von Followern und macht da sein Ding. So, das war tatsächlich nicht negativ ausgelegt. Aber ja, muss ich dir zustimmen. Natürlich sucht man dann nach Gründen. Wally, lass uns mal weitergehen. Ich habe noch zwei Punkte auf meiner Liste. Zum einen die jungen Spieler, Leonard Tien, Menzik und Fonseca und die deutschen Leistungen. Ich habe eben gesehen, dass Leonard Tien im Achtelfinale steht. Tatsächlich, während wir aufgenommen haben, ist er eingezogen und hat sozusagen diese großen Siege dann auch nochmal bestätigt mit einem Dreisatzerfolg gegen Mouté. 7-6, 6-3, 6-3, Tiebreak 12-10. Und das ist ja auch sehr beeindruckend, weil das Narrativ, das ich benutzt habe bei Fonseca, Wally, dass er halt noch nicht bereit ist für Best-of-5-Matches und dann halt so einen Erfolg nicht bestätigen kann, hat mir jetzt der Amerikaner mit vietnamesischen Wurzeln widerlegt. Weil der ist ja auch erst 20 und der hat das jetzt geschafft, 2 Tage nach so einem krassen Match, das übrigens erst mitten in der Nacht auch vorbei war, 2:30, und der Junge ist einfach mit einer, und das wollte ich, so will ich es mal einleiten, er ist mit einer Pizza bei der Pressekonferenz aufgetaucht. Würde jetzt Novak Djokovic nicht machen wahrscheinlich. Aber er hat gesagt, das ist eine Belohnung für den größten Erfolg meiner Karriere.
Ja, das ist ja Das ist ja schön, dass er den so feiert.
Es war, wie gesagt, auch nachts um 3, da musste er irgendwas noch zu essen finden, ne? Also ich weiß nicht, ob die Spielerkabine
Ist
noch auf,
wahrscheinlich auch nicht so
Kantine
leicht
noch auf
dann.
hatte. Ja.
Nee. Und ist natürlich auch ein Spieler, der im letzten Jahr von 20 Turnieren 7 gewonnen hat. Also ein unfassbarer Lauf. Sich von 425 jetzt in die ersten 100 gespielt hat. Ja, wenn jemand auch so von Futures angefangen, 15.000er am Anfang des Jahres über Challenger so nach oben spielt, war es klar, dass der sehr schnell durch in die ersten 100 kommen wird. Dass er natürlich dann beim ersten Grand Slam sich direkt qualifiziert, letzte 16 spielt. Da muss man halt schon fast aufpassen, wie der Junge das verpackt, weil das wäre jetzt nicht das erste Mal, dass ein junger Spieler seine Anspruchshaltung einfach einen Tick zu hoch legt, direkt nach solchen Turnieren und dann an sich selber scheitert, weil er jetzt meint, immer so weit spielen zu müssen und die 250er Turniere dann ständig Halbfinale spielen müsste oder so. Aber ja, ist ja auch ein Kind der Föderation in den USA und ja, so wie es den Anschein macht, aufgrund der Vielzahl der Spieler, die sie da haben, ist er da auch in guten Händen. Genau, also bin gespannt, finde es einen sehr interessanten Spielertyp, wie gesagt, nicht so die Powerschläge hat, aber ja, das Spiel ist physischer geworden.
Ich lieb's, wie du schon auch so voll viele Informationen droppst, wie ein Journalist. Da hast du natürlich auch A, die Ahnung und hast dir wahrscheinlich auch ein bisschen was rausgeschrieben. Ich habe mich nämlich tatsächlich auch Volley auf EM
Das ist nur
konzentriert.
Ahnung, das ist keine
Nur Ahnung.
Recherche, ich bin kein
Okay.
Journalist.
Okay. Ja, ein bisschen zum Medienmensch, da darfst du dich nicht vor verweigern, wirst du mit jedem Podcast mehr. Aber ich habe mich nämlich tatsächlich auf ihn ein bisschen konzentriert. Also wie gesagt, ich habe jetzt hier Lianja Tian, Menzik und Fonseca spielen und ich glaube stehen und ich glaube, die drei Namen werden uns auch begleiten, Wolli. Da, das ist kein Geheimnis. Aber um deine Aussagen noch ein bisschen zu unterstützen, der Linkshänder ist wirklich ein ganz, ganz interessanter Spieler. Eltern Vietnamesen. Du hast es angedeutet. Wahnsinnige Matches und Erfolge gefeiert 2024, unter anderem Wally, 28 Matches ungeschlagen zwischen Mai und Juli 24 auf der ITF-Tour, unter anderem Titel M15 San Diego, zweimal gewonnen, M15 Rancho, M15 Lakewood und erster Challenger-Titel in Bloomfield Hills, dann natürlich sehr hoch gestiegen im Ranking, war Nummer 4 davor bei den Junioren in der Welt. Finale Australian Open 2023 und US Open. Und bei den US Open 2023, bei den Junioren, gegen wen hat er da verloren, Wolli?
Habe ich jetzt nicht auf dem Schirm.
Fonseca. Also da siehst du schon, dass die beiden halt bei den Junioren auch den anderen was vorgemacht haben. Und er hat aber schon auf dem Grand Slam-Niveau, und das ist vielleicht der Unterschied, den man herausarbeiten kann zu Fonseca, schon ein bisschen mehr Erfahrung, weil er als nationaler Champion bei den unter 18-Jährigen, weil du hast ja gesagt, er ist ein Kind des Verbandes, USTA, die gewonnen hat und zweimal deswegen eine Wildcard bekommen hat bei den US Open. Und zwar bereits 2022 und 2023. Ja, also in einem sehr jungen Alter schon Best-of-Five-Matches spielen konnte und da unter anderem auch einen Satz gewonnen hat gegen Garin in der ersten Runde. Und das könnte vielleicht der Grund sein, warum er schon ein bisschen angepasster ist auf diesen Best-of-Five-Level. Gar nicht so von der physischen Komponente, die mich auch ein bisschen überrascht, dass ein 20-Jähriger schon so fit ist, weil er in der ersten Runde auch ein langes Match hatte. Dann Medvedev nachts um 2:30 im Match-Tiebreak schlägt und jetzt Moutet in 3 Sätzen rausnimmt. Das ist schon physisch beeindruckend, aber auch mental könnte man das als Grund nehmen, dass er da einfach schon mehr Grand-Slam-Niveau gesammelt hat. Ist in die Top 200 im August 2024 eingezogen mit seinem ersten ATP-Viertelfinale in Winston-Salem. Und damit war er der jüngste Amerikaner im Ranking seit Koslow 2016, der damals auf, ist auch egal. Und sein Peak war 114, momentan steht er auf 121. Und ich habe jetzt nicht das ATP-Live-Ranking an, aber wir müssen kein Prophet sein, das natürlich jetzt mit dem Achtelfinale die Top 100 geknackt werden und es da Richtung, ich nehme jetzt mal an, Richtung 80, 75 gehen sollte. Das mal soweit zu ihm. Den werden wir auf dem Schirm haben. Ob er dann tatsächlich mit Menzig und Fonseca mithalten kann. Fonseca ist ja mehr gehypt worden aufgrund der harten Schläge. Der hat ja tatsächlich Rublev und der ist ja auch, wurde von Zverev sehr oft gelobt als einer der härtesten schlagenden Spieler der Welt, tatsächlich überpowert. Und das war schon, der hat mir fast ein bisschen Angst gemacht, das zu sehen.
Ja, ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Ich glaube, für beide wird es sehr weit nach oben gehen, weil sie jetzt schon gezeigt haben, dass sie auf großer Bühne performen können und für beide Spielstile auch es genug Möglichkeiten gibt, quasi auf verschiedenen Belegen, bei verschiedenen Turnieren unabhängig voneinander auch Punkte einzufahren für die Rangliste. Also voll. Beide Spielstile, auch wenn sie unterschiedlich sind, werden, glaube ich, auf ihre Art und Weise zum Erfolg führen.
Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Und dann kommen wir im letzten Part dieses Podcasts natürlich noch zur deutschen Sicht dieses Turniers. Und da gibt es ja noch einiges zu berichten. Wir haben noch mehrere Deutsche am Start am Ende der ersten Woche. Wir haben Kevin Gravitz und Tim Pütz, die noch im Turnier sind. Die haben heute Nacht gewonnen. Den gebe ich auch einen tiefen Lauf. Und wir haben auch noch ein anderes deutsches Doppel. Ich gucke gerade, dass ich nichts Falsches sage, dass es nicht überholt ist, weil Jakob Schneider und sein Doppelpartner Wallner, die spielen gerade gegen Matschak und Zhang im ersten Satz. Da können wir dann jetzt noch nichts zu sagen. Aber wir können natürlich was zum Einzel sagen, Wally. Und da haben wir noch zwei Eisen im Feuer. Eins erwartet mit Alexander Zverev, natürlich, der am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr dann live auf Eurosport gegen Hugo Humbert spielen wird im Achtelfinale. Neuauflage des Paris-Finals, Paris-Bercy-Finals. Und wir haben Eva Lies, die ganz überraschend im Achtelfinale steht. Und ich fange mal an, Wolli, mit Zverev. Ich habe die deutsche Pressekonferenz zugespielt bekommen, die ja nicht auf YouTube ist. Nach dem englischen Teil gibt es nochmal einen deutschen Teil. Und da möchte ich euch ein paar Insights geben. Vor allem hat er, das wirst du ja wissen, Wolli, auf einem anderen Platz gespielt. Und damit auch, das werden die meisten jetzt nicht so auf dem Schirm haben, weil er ja trotzdem glatt in drei Sätzen gewonnen hat. Aber er hat gesagt, die Bedingungen waren ganz, ganz anders. Es war sehr, sehr windig und es war schwierig, erstmal meinen Rhythmus zu finden. Trotzdem habe ich in drei Sätzen gewonnen, aber ich habe mich im aggressiven Spiel nicht so gut gefühlt wie in den ersten beiden Matches. Und dann hat er nochmal wiederholt, das hat er schon sehr oft gesagt, auch in meiner Anwesenheit, ich bin 2 Meter groß und im Wind zu spielen ist definitiv nicht meine Stärke. Und da wollte ich dich mal als Profispieler fragen, in solchen Bedingungen zu spielen. Wir haben ja auch schon mal, du hast ja auch schon mal Tipps gegeben, was man machen kann, wenn es sehr windig ist. Aber spielt da die Größe eine Rolle tatsächlich? Oder wie hart man schlägt, oder ob man eher so der defensive Spieler ist beim Wind? Oder also kannst du diese Argumentation, ich bin sehr groß und fühle mich deswegen nicht so wohl im Wind, nachvollziehen?
Ja, irgendwo schon, wobei ich schon finde, dass Sascha grundsätzlich von der Grundlinie vor allem durch sein solides Spiel ein bisschen weiter zurückgezogen, nicht direkt an der Linie stehend, den Ball vielleicht manchmal einen Tick fallen und dann mit seinen Schwüngen wieder von unten nach oben kommt, dass er da eigentlich schon Möglichkeiten hat, auch bei Wind in gute Positionen in den Ballwechseln zu kommen, weil er sich auch so gut bewegt, aber es ist auf der anderen Seite natürlich auch so, dass er sehr viel über den Aufschlag kommt. Man weiß, der Wind beeinflusst den Ballwurf, vor allen Dingen, wenn du ein bisschen höher wirfst und anfällig bist dafür, dass wenn der Ballwurf sich ein bisschen verändert, die Position vom Ball oben, dass du dann vielleicht nicht mehr das gute Gefühl beim Aufschlag hast, nicht mehr die Quote, wird es sich für ihn auch nicht so gut anfühlen, wenn sein Aufschlag ein bisschen auch nur an Wirkung verliert, weil er es gewohnt ist, 1-2 freie Punkte pro Aufschlagspiel zu bekommen. Und dann ist natürlich auch so, dass er sehr, sehr lange Hebel hat. Das heißt, wenn der Ball sich kurz noch nach dem Absprung nochmal verändert von der Flugrichtung, dass es dann mit seinen langen Armen quasi vielleicht ein bisschen schwieriger ist, da nochmal anzupassen. Vor allen Dingen dann auch mit den großen Schwüngen. Das heißt, es ist so ein bisschen für und wider. Manche Situationen, glaube ich, kann er trotz seiner Größe und seines natürlichen Spiels gut lösen. Bei anderen wird es ihn auf jeden Fall ja negativ beeinflussen. Und auch um auf die Plätze zu sprechen zu kommen, es ist halt schon ein Unterschied, ob du oft in den Stadien spielst oder auf den Außenplätzen. In den Stadien ist es immer windgeschützt. Das hatten wir jetzt beim United Cup in Perth auch. Sascha hat halt nur auf dem Center Court eigentlich trainiert, der eigentlich komplett windgeschützt war und ist gar nicht auf die Außenplätze gegangen, weil er gesagt hat, ich spiele ja da kein Match und es ist so windig, dass ich da eh kein Gefühl bekomme. Und der Unterschied ist halt gewaltig. Also das merkt man extrem. Und deswegen ist es natürlich auch dann bei der Matchansetzung so, dass du einen Unterschied merkst, ob du wie gewohnt auf den großen Plätzen spielst oder dann halt mal auf einem der kleineren.
Aufmerksame Zuschauer des Matches in der dritten Runde werden gemerkt haben, dass er da ein bisschen Probleme hatte mit seinem Griffband und den Schläger einmal schneller gewechselt hat, als das nötig gewesen wäre von der Beseitung her. Und ein Journalist wollte fragen, ob er Probleme hatte, oder hat gefragt, ob er Probleme hatte mit dem Schläger, mit der Beseitung, ob er da irgendwas verändert hat, Wolli. Und er hat gesagt, nee, war alles normal. Es ging um das Griffband. Und dann hat er erklärt, und da möchte ich gerne mal deine Meinung haben, weil ich kenne mich damit gar nicht an. Er hat gesagt, es gibt Griffbänder, die in der Fabrik etwas länger liegen und deswegen nicht mehr so gut sind. Und das habe ich gespürt und deswegen wollte ich das wechseln.
Ja, gibt's. Sicherlich ist jetzt nicht so, dass man jede Woche oder so damit zu kämpfen hat und immer das Griffband erstmal anfassen muss, sondern normal ist man die Qualität 1:1 gewohnt. Aber natürlich ist es dann schon so, dass du merkst, wenn ein Griffband nicht mehr diese Haftung hat, diesen Grip, dass es einfach daran liegen kann, dass das ja zu lange gelagert war oder eine in der Charge war, die vielleicht nicht perfekt aus der Produktionsmaschine rausgekommen ist. Und ich glaube, das ist das, was er damit meint, ist aber kein akutes Thema, wo man sich öfters mit beschäftigt. Ist einfach eine kurze Gefühlsfrage. Okay, packst den Schläger an, merkst es irgendwie anders und dann sagst du halt, ja, wahrscheinlich hat es da irgendwie zu lang gelegen.
War auch kein großes Thema bei ihm. Sein Fazit war, vor allem die ersten beiden Matches habe er sehr, sehr gut gespielt und heute, also in dem Drittrundenmatch gestern am Freitag, war es okay. Grundsätzlich muss man sagen, dass er sehr, sehr gefährlich aussieht, Wally, dass er sehr, sehr souverän durch das Feld geht.
Du meinst,
Souveräner,
er sieht gefährlich aus oder sein Spiel?
gefährlich im positiven Sinne konnotiert. Also er sieht gefährlich aus, sein Spiel sieht gefährlich aus. Er kommt sehr, sehr souverän durch das Turnier, souveräner als seine direkten Kontrahenten, die alle schon mindestens einen Satz verloren haben. Er wirkt sehr bei sich. Ich höre, dass er sehr fokussiert ist, dass er sehr, sehr gut trainiert, dass er auch nach den Matches, so wie wir das in den letzten Monaten von ihm gewohnt sind, immer noch mal in die Belastung geht und trainiert, was auch hoffentlich dafür spricht, dass alles mit seiner Bizepssehne in Ordnung ist. Es ist, glaube ich, ein schmaler Grat, ohne dass ich jetzt da noch Insider-Infos habe, das muss ich dazu sagen, aber es ist, glaube ich, ein schmaler Grat allgemein gesprochen, Wally. Wenn du so ein absoluter Spitzensportler bist, der weiß, was einem gut tut, und ihm scheint es ja gut zu tun, diese nochmal in die Belastung zu gehen, nochmal ein paar Sachen zu wiederholen, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind in dem Match, einfach für die Birne, ihm selbst ein gutes Gefühl geben. Das machen zu wollen und im Hinterkopf vielleicht zu wissen, aber vielleicht ist dann nochmal die zusätzliche Belastung auch nicht so gut, weil ich ja diese Bizepsprobleme hatte, wo ich nachweislich Spritzen reinbekommen habe. Das heißt, da gab es eine reale Problematik, die du ja auch bestätigen konntest aufgrund deines Einsatzes beim United Cup. Und die Gefahr ist halt nun einfach jetzt da. Er hat jetzt bisher nur dreimal drei Sätze spielen müssen. Der erste Spieler, der ihn testet, über vier oder sogar fünf Sätze. Da ist dann halt die Frage, ob der Arm die Belastung aushält und dann auch die Nachwirkung und die Erholung und Regeneration so ganz normal abläuft. Das ist eigentlich immer noch das einzige Fragezeichen, was ich habe. Wenn es dieses Fragezeichen nicht geben würde, müsste ich ganz klar als Journalist ausformulieren, dass ich ihn noch nie so souverän und bei sich gesehen habe, in der letzten Konsequenz, wie jetzt bei den Australian Open, und alle Komponenten eigentlich passen. Er ist jetzt 2,5 Jahre nach seiner großen Verletzung. Er hat das komplett überwunden. Er ist ein absoluter Topspieler. Er hat das bewiesen mit dem Jahr 2024 als Nummer 2 der Welt, wo es auf den größten Bühnen am Ende dann noch nicht gereicht hat, mit bitteren Niederlagen gegen die großen Spieler. Diese Erfahrung hat er jetzt gemacht, weiß, was er falsch gemacht hat, hat am Ende des Jahres ja sehr hart daran gearbeitet, offensiver zu werden, nachweislich. Das versucht er auch, das kommuniziert er auch ganz anders. Wenn man ihn früher gefragt hat, Wally, warum stehst du so weit hinter der Grundlinie, wäre das was, was man eventuell ändern könnte, hat er immer damit geantwortet, ich bin 2 Meter groß, ich brauche den Platz. Wenn man heute mit ihm darüber redet, kommt eine sehr reflektierte Antwort, dass er daran arbeitet, dass er weiß, dass er das machen muss, dass es aber eine Sache ist in seinem Kopf, dass er da manchmal noch zurückweicht, aber er hat das verstanden. Also eigentlich sind alle Komponenten da, die für so einen großen Erfolg sprechen, und es bleibt da zu hoffen, dass ihm die körperliche Komponente ihm das nicht verwehrt. Und ich bleibe trotzdem dabei, dass ich die Chance noch einen Ticken größer sehe, tatsächlich bei den French Open, bei seinem besten Lieblings-Grand Slam auf Sand. Aber ich sehe momentan auch wenige Argumente, die dagegen sprechen, dass er es nicht auch schon in Australien schaffen kann. Von all dem, was ich so gesehen habe, von Sinner, Alcaraz und Djokovic, bewegt er sich da auf Augenhöhe.
Ja, voll. Die Frage ist, wie nah er an seinen 100% ist. Wir sind jetzt eine Woche weiter. Es sind einige Sätze gespielt worden seit der ersten Runde. Und die Frage ist, wie sehr braucht er eine perfekte, optimale Vorbereitung, um ein Grand Slam Turnier zu gewinnen? Quasi die entsprechende Form, am besten vor Turnier, die Trainingseinheiten vor und während eines Turniers so abarbeiten zu können, wie man sich das in dem Wunschszenario vorstellt. Leistungssport ist halt immer auch ein Tausch. Ja, das heißt, du musst immer abwägen, wie viel tut mir noch gut und wie viel Umfang oder wie viel der entsprechenden Übung ist dann einfach zu viel. Und vor allem, wenn du halt vor einigen Tagen noch aussetzen musstest aufgrund von einer Verletzung, ist dieser Grat natürlich umso schmaler. Und wie du schon gesagt hast, glaube ich, dass es auf jeden Fall so laufen kann, dass er mindestens weit kommen kann. Eine hundertprozentige Gewissheit, dass der Körper hält, hast du ja eigentlich bei keinem Grand Slam Turnier. Es kann immer passieren, dass dir auf einmal was wehtut oder der Körper irgendeine Stelle aufmacht, die vorher nicht da war. Wenn du natürlich etwas Akutes hattest, erhöht das die Wahrscheinlichkeit in gewisser Weise. Trotzdem macht es bis jetzt einen unglaublich guten Eindruck. Zuzutrauen ist es ihm. Und ich glaube, es ist dann halt die Frage, du brauchst natürlich auch ein bisschen Glück. Wie viel perfekte Vorbereitung vor dem Turnier und auch während des Turniers zwischen den Matches benötigt er, um ein Grand Slam Turnier zu gewinnen? Ich glaube, darauf gibt es auch keine endgültige Antwort. Das wird man auch erst im Nachhinein sagen können. Aber grundsätzlich kann es auch diesmal soweit sein, ja.
Ja, wir werden das beobachten. Er spielt jetzt, wie gesagt, gegen den Franzosen, der gegen seinen Landsmann gewonnen hat, beziehungsweise Arthur Fies musste in der Runde davor, Anfang des 4. Satzes, bei einem sehr engen Match aufgeben, wegen einer Knöchelverletzung. Und da ist die Frage tatsächlich von der Schlagqualität. Arthur Fies hat Zverev ja auch in Hamburg geschlagen im Finale, ob das vielleicht nicht sogar die größere Hürde gewesen wäre, wobei Humbert natürlich als Nummer 14 der Welt auch schon mal jetzt die größte Hürde sein wird, wo man auch mal sehen wird, geht es da in die Belastung rein und wie reagiert das dann mit dem Arm. Da, bevor wir da jetzt in Kaffeesatzleserei weitermachen, wir werden das natürlich beobachten. Und dann bleibt uns noch Eva Lys natürlich, die wir uns jetzt sozusagen wie die Kirsche auf der Sahnetorte für den Schluss des Podcasts aufgehoben haben, ist natürlich die Geschichte aus deutscher Tennissicht dieses Turnieres, die in der 3. Quali-Runde verloren hatte. Ihr Vater, Wally, der ja gleichzeitig ihr Trainer ist, mit ukrainischen Wurzeln, der selbst sehr, sehr gut gespielt hat und Profi war, ist bereits abgereist nach dem Quali aus. Und jetzt, eine Woche später, ist es er und die Journalien benutzen das Wort ja manchmal ein bisschen zu viel, aber in dem Fall ein Tennismärchen. Eva Lies steht im Achtelfinale, hat heute Nacht gegen die Rumänin Jacqueline Christian nach Satzrückstand 4-6, 6-3, 6-3 gewonnen und ist nun die erste Frau als Lucky Loser überhaupt, seit das Turnier in Melbourne ausgetragen wird, seit 1988, die als Lucky Loser im Achtelfinale eines Grand Slam Turniers steht, und hat nach dem Turnier gesagt, sie wurde übrigens, habe ich mir sagen lassen, jetzt zum ersten Mal, Wally, in den größten Raum des Medienzentrums, also in den Hauptpressekonferenz eingeladen, was ja auch schon mal eine Auszeichnung ist. Und auf diese Statistik angesprochen, hat sie gesagt, es fühlt sich, das ist echt cool, aber es fühlt sich definitiv nicht real an. Das ist eine ganz verrückte Story, die sie diese Woche erlebt. Und Zitat, diese Tage haben mein Leben total verändert. Sie trifft jetzt auf niemand Geringeres als Iga Swiatek im Achtelfinale, also die größtmögliche Aufgabe, natürlich im Profitennis neben Sabalenka gesprochen natürlich. Und dazu hat sie gesagt, für mich gibt es kein geileres Match. Das ist der Grund, warum ich Tennis spiele. Ich möchte mich mit den Besten der Welt messen. Das letzte Zitat war im Interview mit Eurosport. Wally, ist das nicht auch so ein bisschen beschreibend, wie schnell es im Profi-Tennis geht? Das kannst du sicherlich ja auch sehr gut nachvollziehen. Auf der einen Seite bist du ein bisschen der Depp, der in der letzten Quali-Runde verliert, und dann rückst du irgendwie als Lucky Loser rein und eine Woche später redet die ganze Tenniswelt über dich und du hast $250.000 Preisgeld gemacht.
Ja, so ihr Satz, das Turnier verändert mein Leben, könnte besser kaum passen, weil sie geht mit einer unfassbaren Selbstverständlichkeit fast schon in diese Runde der letzten 16, spielt jetzt gegen Iga Swiatek auf einem sehr wahrscheinlich großen Platz, hat 5 Matches schon bei dem Turnier gewonnen, hat finanziell ihre Ausgangslage für dieses Jahr komplett verändert, hat da alle Möglichkeiten, sich bestmöglich aufzustellen, auch vielleicht ein bisschen gelassener, auf möglicherweise das ein oder andere Turnier zu verzichten und sich besser vorzubereiten, ist jetzt erstmalig unter den ersten 100. Man könnte ja von einer großen Wandlung sprechen. Und daran sieht man, wie du so schön gesagt hast, wie eng es beieinander liegt, als Nummer 128 der Welt zurückzufahren und wahrscheinlich nächste Woche gehetzt zu dem nächsten etwas kleineren Turnier zu fahren und als Top-100-Spielerin mit komplett anderen Voraussetzungen, mit der besten Zeit ihres Lebens, würde ich sagen, mit den tollsten Erfahrungen, egal wie dieses Match gegen Iga ausgeht, zurückzukommen. Ja, das ändert schon einiges und da kann man sich einfach nur für freuen und dazu auch beglückwünschen, weil hinter jeder glücklichen Wendung steht dann auch irgendwo viel Arbeit und auch die Bereitschaft, zu diesem Zeitpunkt dann auch ready zu sein, diese Möglichkeit zu nutzen. Und die muss man sich halt auch erarbeiten. Und deswegen einfach nur Hut ab und Wahnsinn.
Definitiv. Eva Lies ist auch eine ganz, ganz beeindruckende junge Frau und eine junge Persönlichkeit auch. Vor dreieinhalb Jahren, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, im Sommer 2021 war sie zu Gast im Interview hier beim Advantage Podcast. Fast 2 Stunden, Folge 38 für alle, die da mal reinhören wollen, weil es war ein richtig reflektiertes Gespräch und vor allem das reflektierteste Gespräch, was ich jemals mit einer damals erst 18-Jährigen geführt habe. Die damals schon, also ist die einzige Sportlerin in diesem Podcast bisher in über 160 Folgen mit allen Interviews und Sonderfolgen, die davor, nachdem wir ausgemacht haben, einen Podcast zu machen, mich nochmal persönlich angesprochen hat und gefragt hat, ob ich ihr ein bisschen im Detail sagen kann, über was ich reden möchte, weil sie möchte sich über dieses, auf dieses Gespräch vorbereiten. Und ich ihr dann einen Fragenkatalog schon geschickt habe und sie auch nochmal selbst gefragt hat, ob wir über dieses oder jenes Thema reden können. Mit 18 Jahren, damals war schon dabei Sexismus, mentale Gesundheit, Social Media Accounts und Hassnachrichten. Und über all diese Themen hat sie damals schon sehr, sehr reflektiert gesprochen, eher wie eine 28-Jährige und nicht wie eine 17-, 18-Jährige. Das fand ich damals sehr, sehr beeindruckend. Und ich habe sie jetzt in den letzten Jahren auf Turnieren kennengelernt. Und das war sehr, sehr interessant. Und ich meine das gar nicht negativ, Wolli, und auch jetzt nicht so diese journalistische Bremse reinzuhauen. Aber ich fand es sehr, sehr interessant, wie sie sich in diesem Tennis-Bubble, in diesem Profileben, wo es ja dann auch um Geld geht, so ein bisschen versucht zu verhalten, weil sie natürlich dann eine Agentur bekommen hat, die sich um alles gekümmert hat und sie dann auch mehrmals so fast schon entschuldigend darauf hingewiesen hat, dass jetzt alles nur noch über die Agentur geht und dass alles ein bisschen gefilterter ist und dass sie das so ein bisschen, und da musst du dich auch irgendwie selbst treu bleiben, aber trotzdem dich natürlich auch auf Profitennis zu konzentrieren. Hinzu kam die Autoimmunkrankheit, ne? Fachwort habe ich jetzt gerade nicht, aber es ist eine Entzündung der Wirbelsäule, die immer, wo sie halt ganz, ganz individuell gucken muss und ihren Turnierplan und ihren Trainingsplan immer wieder anpassen muss und nicht die Umfänge immer trainieren kann, die sie gerne möchte. Und dann habe ich noch was Interessantes erfahren von Barbara Rittner, die im Eurosport-Gespräch hat gesagt hat, dass Eva Lös eine absolute Perfektionistin ist. Und jetzt zitiere ich mal aus dem Eurosport-Text, die Liebe zum Detail macht häufig den Unterschied aus, kann aber auch nur allzu oft zur Belastung werden. Diesen Effekt habe Lies laut Rittner aber im Griff. Eva, Zitat jetzt von Barbara Rittner, Eva macht sich über alles Gedanken, ist sich darüber aber im Klaren und versucht das abzustellen. Seit Jahren arbeitet Lies mit einem Mentaltrainer zusammen. Das auch nochmal so ein bisschen als Hintergrund. Ihre Familie spielt eine ganz große Rolle. Die Mutter ist eine absolute Vertrauensperson. Die kleine Schwester ist ja auch mit und die haben ein richtig gutes Verhältnis. Hat sich auch wahnsinnig gefreut nach dem Erfolg, da auch bei dem Insta-Reel, das wir gepostet haben, wo sie fast zurückhaltend schüchtern wartet, ob sie wirklich nach vorne treten darf auf so einer großen Bühne, um ihre Schwester zu interviewen. Also ich glaube, dass das Umfeld sehr, sehr gut ist, sehr, sehr professionell ist und dass das jetzt ein Erfolg ist, der ihr natürlich finanziell helfen wird, das alles noch ein bisschen entspannter anzugehen. Wir sollten aber nicht den Fehler machen, das jetzt als Standard zu sehen, zweite Woche von Grand Slams, weil sie ja immer noch in dem Übergang ist, den sie jetzt erstmals geschafft hat, in die Top 100 zu kommen durch diesen großen Erfolg. Und jetzt hat sie dadurch sich Zeit gewonnen, langfristig die 100, Top 100 zu stabilisieren. Und das sollte mal das erste Ziel sein, bevor jetzt das Achtelfinale bei Slams als Standard gelten sollte. Das finde ich, glaube ich, ganz wichtig, weil sich das auch ein bisschen gewandelt hat im Profi-Tennis bei den Damen. Es gibt außer Andreeva keine Teenagerin mehr in den Top 100 bei den Damen. Also ist nicht mehr so, dass der eine nach der anderen als Teenager nach oben klatscht und alles vermöbelt, sondern dass es Zeit braucht und auch sehr physisch ist und viele Spielerinnen auch noch im höheren Alter gute Erfolge feiern, sodass man mit 21, 22 da nicht den Druck hat, schon abliefern zu müssen. Aber fürs deutsche Damentennis ist es natürlich sehr, sehr gut, dass so eine junge Athletin jetzt in den Top 100 ist und regelmäßig in WTA-Felder reinkommt. Und da Jule Niemeyer auch ein bisschen unterstützen kann, die jetzt mit Mitte 20 dann nicht mehr alleinig das Zugpferd sein soll, die ja auch noch dabei ist, ihre Leistung konstanter abzurufen wieder. Das so von meiner Seite nochmal zu Eva Lies.
Ja, abschließend finde ich es auch nochmal erwähnenswert, den Erfolg von Laura Siegemund hervorzunehmen, weil ich sie ja beim United Cup besser kennenlernen durfte und sehr, sehr großer Fan geworden bin. Unfassbar nett, positiv, professionell. Sie weiß total, was sie will. In Interviews nach den Matches, wie sie sich da gibt, finde ich einfach sensationell, dass sie halt genauso natürlich, wie sie sonst auch immer ist. kann sich unglaublich gut ausdrücken. Ist einfach sehr, sehr interessant, ihr immer zuzuhören, und es freut mich einfach enorm für sie, für ihr Team auch. Und ja, in dem Alter muss man ja einmal dazu sagen, heutzutage mit jungen 36 da nochmal zwei Runden zu machen, Top-10-Spielerin zu schlagen. Ja, freut mich einfach extrem für sie, weil ich ein Gefühl dafür bekommen habe, wie sie tickt, wie viel Arbeit sie auch jetzt noch reinlegt. Und ja, ist einfach sehr, sehr schön zu sehen. Hat mich, wie gesagt, extrem gefreut für sie und wollte das auf jeden Fall hier natürlich auch nochmal mit einbringen.
Beste Geschichte von Laura Siegemund, die damals, als sie zugesagt hat für den Podcast, auch schon sehr lange her, ich glaube 2020, müsst ihr mal ein bisschen scrollen, gesagt hat, ja, aber Yannick, ich habe auf jeden Fall nur so 45 Minuten Zeit. Ich so, ja, gar kein Problem. Laura, ich bin über jede Zeit dankbar. Wir machen einfach so lange, wie du willst.
Also in 45 Minuten kommst du mit Laura über Hallo und guten Tag.
Jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt warte doch mal. Und ich sag, dann habe ich mich halt auf 45 Minuten vorbereitet. So. Und dann ging das 2,5 Stunden, ohne aber, dass so nach 45 Minuten mal darüber geredet wurde, dass wir eigentlich nur 45 Minuten vereinbart haben. Und ich, mir war das dann fast schon so, also ich wollte sie dann darauf ansprechen, dass sie eigentlich nur 45 Minuten Zeit hatte, weil ich Angst hatte, dass sie irgendwie einen Termin verpasst oder sonst irgendwas. Und dann am Ende halt so, oh ja, das hat also auch Spaß gemacht. Also so 2,5 Stunden, das war jetzt eine tolle Analyse und ja, das war gut. So, nicht so, ich so, Weltklasse, 2,5 Stunden mit Top 100 Spielerin damals 2020 in einer der ersten Folgen. Ja, das ist dann auch Laura Siegemund, mit der man natürlich über Gott und die Welt reden kann und die natürlich aber auch als studierte Psychologin natürlich da auch viele, viele Aspekte hat, die sie sehr ausführlich vortragen kann. Ja, aber auch siehst du halt auch, wie schwer das ist, nach so einem Top-10-Sieg das dann 2 Tage später körperlich nochmal zu bestätigen, wie tough das eigentlich ist. Und wenn man das auch nochmal in Relation setzt zu dem, was jetzt Gael Monfils macht mit 38, was Novak Djokovic die ganze Zeit macht, dann ist das halt einfach schon übermenschlich teilweise, ja, wie sowas möglich ist. Ja, und aber ich kann mich dem Respekt nur anschließen für Laura Siegemund.
Voll.
Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
Nee, alles gut. Alles drin in der Folge.
Mir geht's ähnlich. Von Prison Break über Slytherin zu Laura.
Ja, und kein Tischtennis heute. Aber das verschieben wir auf nächstes Mal. Vielleicht gibt's da ja was.
Es reicht auch. Wir müssen da auch ein bisschen für Verknappung sorgen, weil ich habe das Gefühl, dass 98% der PodcasthörerInnen nur noch zuhören wegen unserem Tischtennis- und Tenniserfolgen. Das darf nicht passieren.
Ja, ich hab ja kommentiert, du kannst nichts auf dem Court und ich kann nichts an der Platte. Wollte eigentlich noch hinzufügen, ist aber so rum besser als andersrum.
Ja, was soll ich dir sagen? Also ich werde dieses Jahr eine LK bekommen. Wir machen das. Und dann stehe ich auch dazu. Und das Problem ist dann, dass ich dann so jemand bin, ist so ähnlich wie bei der Serie dann. Wenn dann LK 21 steht, kann ich das nicht auf mir sitzen lassen und will dann erstmal halt in die Top 20 rein, ja?
Ja, dann gibt's halt weniger Folgen, weil du auf LK-Turnieren bist am Wochenende. Und dann damit angibst beim nächsten DTB-Kongress. Du lässt dir wahrscheinlich deine LK so über die Brusttasche beim Hemd drucken. Und gehst dann mit deiner Djokovic-Brust, gehst du dann über das Messegelände.
Gibt's sowas? Gibt's Spieler, die sich ihre LK auf die Brust drucken lassen?
Nein, du wärst dann Pionier.
Ich wäre Pionier, ich wollte gerade sagen. Cedric Pionier. Okay.
Ja, der war sehr schön, ja. Der ist auch nicht schlecht. Aber
der war schlecht. Der kam flach. Gut. Ja, nee, aber das sind doch schöne Themen. Ich habe auch mal geguckt, tatsächlich ist kein komplett passendes Spiel der vierten Mannschaft in dieser Koblenz-Woche, aber das ist ja sowieso alles ein bisschen wild und du musst auch erstmal gucken. Ich will ja, dass du das Challenger-Turnier gewinnst.
Ja, wenn ich gegen Ende der Woche noch drin sein sollte, dann wird ja nur noch ein Matchplatz benutzt, der andere wird dann frei sein in der Halle vielleicht. können wir dann das Ligaspiel der vierten Herren mit mobiler Tischtennisplatte einfach in die Turnhalle von Koblenz legen.
Klar, warum nicht? Oder ich komme einfach mit der kompletten Mannschaft einfach mal anfeuern. Wir müssen übrigens auch, das ist ja eh klar, eine Sonderfolge aus Koblenz dann aufnehmen irgendwie, ne? Ohne deine sportlichen Sachen zu stören.
Ja, du, ich bin bereit.
Gut. Gutes Schlusswort. Liebe Leute, vielen Dank für euren Support. Abonniert uns auf YouTube, abonniert uns bei den Podcast-Anbietern. Wenn ihr uns noch nicht folgt, gerne Instagram, advantage_podcast. Und das letzte Wort hat wie immer Wally.
Genau, dem hinzuzufügen wäre noch, dass uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify weiterhelfen würde. Das ist mit 2 Klicks getan. Ansonsten vielen Dank, dass ihr jetzt bis zum Ende dran geblieben seid und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.